Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 334, heute mit Felix.
Yo, hi.
Und Felix.
Halbe Stunde, wie immer.
Und Markus.
Halbe Stunde was?
Bald ist die Fastenzeit vorbei, bald ist die Zeit passen.
Ja. Ist das ein Problem für dich?
Pastazeit
ist meine Lieblingszeit.
Fastenzeit.
Ist das ein Problem für dich? Darf man dann, also isst du der
die ganze Zeit also nicht? Ich bin oder? Ja kein, also weder bin ich praktizierender strenger Katholik und überhaupt gar kein Katholik, noch praktiziere ich das so, wie die es sich mal ausgedacht haben, aber ich habe es abgewandelt praktiziert. Und das ist gut, wenn das auch bald wieder vorbei ist.
Gab es heute grüne Soße?
Gab es grüne Soße?
Irgendwo
grün. Ist alles grün, grüne Soße?
Nein.
Schade.
Was ist grüne Soße?
Heute ist grüner Donnerstag, da muss man grüne Soße essen oder so.
Wir sind hier nicht in Frankfurt.
Das sind zu viele krasse Sachen.
Echte grüne Soße gibt es nur in Frankfurt.
Jesus hätte das sicher nicht gemacht.
Lapskaus oder was? Ich habe gerade Bremen.
Ich kann sie da, glaube ich, kannst du die Hessen alle fragen und da hat jedes Dorf seine eigene grüne Soße. Da, wenn du da sagst, das ist, da sind die, glaube ich, ganz komisch. Okay. Gut, hätten wir das auch
geklärt. Gab es nicht mal grün Ketchup, aber der wurde abgesetzt, weil die Leute es nicht gemocht haben. Die Farbe einfach.
Sieht auch komisch aus. Wie von unreifen Tomaten eben.
Ja, ist so.
Ja. Das kommt bestimmt bald wieder so, weil ist gesund und so.
Mhm. Ja, genau. Ist
unreif. Das ist doch eh nur alles Farbe, oder?
In grünem Ketchup? Ich glaube, das war irgendwie, es war okay oder so. Die haben jetzt nicht was.
Es war okay. Das ist so ähnlich, wie ich gerade Frosch zum ersten Mal gegessen habe. Das war auch seltsam okay.
Seltsam okay.
Ja. Mhm. War ja gerade in Paris und da musste man irgendwie Frosch essen.
Frosch, das ist...
Du musstest, oh Ingo, so traurig, wirklich. Mein ganzes Mitleid.
Ja. Man muss das keine Schnecken essen, weil das finde ich noch ekelhaft.
Ja, hätte es auch gegeben, aber ich...
Also die hättest die Chance auf Schnecken gehabt, quasi.
Genau.
Die Option.
Ja, genau. Ich habe es zumindest mal probiert. Aber ist okay, aber ich brauche das jetzt nicht öfter.
Deshalb, Froschessen ist wie Kubernetes. Ist okay, muss aber nicht sein.
Oh, jetzt aber.
Was? Oh, nee. Let's so go. Fett, also vielleicht wie eine Kröte, aber doch nicht wie ein Frosch.
Kröte
so
schlucken.
Fett.
Ja, ja.
Komm, ich muss hier alle Hottakes gleich am Anfang raushauen für die Leute, die nicht so lange dabei sind, die in der Hälfte abschalten.
Genau.
Und die doppelt so schnell uns hören.
Das fängt ja schon mal wieder gut mit euch an. Ja, schön, euch wieder alle zu sehen. Wir haben ja eine Weile nicht gemacht.
Ich weiß nicht genau, wie lange ist das her?
Eine 3 Wochen oder 4? 3, glaube ich,
oh
oder?
Oh mein Gott, wir sind echt schlecht, ey.
Ja, lag aber auch so ein bisschen, erst habt ihr rumgejault, dass einer von euch nicht kann irgendwie und dann war ich jetzt 2 Wochen unterwegs. So. Ich war ja bei dem einen Felix in der Schweiz, aber wir haben es nicht gesehen. Ich war in der französisch sprechenden Schweiz.
Froschschweiz.
Das ist nicht meine Schweiz. ihr seid eine Willensstation, ihr seid alles Schweizer, alles ja. Willentlich Schweizer.
So, manche sind schweizerischer als andere.
Okay. Oh. Jetzt
müssen wir gleich noch vom Röstigraben anfangen, oder?
Oh no.
Was ist der Röstigraben?
Ich habe nicht gefragt.
Du hast nicht gefragt. Also du warst hier in Paris, oder? Erzähl mal.
Das
war
KubeCon.
Das war ich auch, ja.
Also zweimal in Frankreich quasi.
Ja, also du meinst mit Paris jetzt nicht die französischsprachige Schweiz, oder?
Genau.
Oh, oh. Also ich glaube, das wird eine längere Sendung jetzt.
Können wir das auseinander dividieren? Wollen wir nicht einfach später dazu kommen, wenn es unter Themen dann auch wirklich mal kommt? Oder
Vorschlag angenommen.
Na gut. Hart einsteigen. Okay. Fangen wir doch einfach nach unserer ISO-standardisierten Sendungsformat hier an, wie mal irgendein Hörer reingeschrieben hat. Oder war das ein Kommentar irgendwo auf Apple Podcast oder irgendwo? Ja, ist jedenfalls hier standardisiert unsere Sendung. Und wir fangen eigentlich immer an mit Blast from the Past. Und da hat ein Hörer geschrieben, dass weil ich ja gesagt habe, irgendwie, das sollte doch, dass das Floppy-Zeug irgendwie aus dem Kernel rausfallen sollte, und da wurde ich korrigiert. Oder so halb korrigiert zumindest. Ja, ich sehe die Kommentare hier jetzt gerade gar nicht.
Es bleibt aber ihr könnt mir für das sagen. Immer.
Zumindest das USB, ne? Das USB-Floppy bleibt für immer.
Ja.
Bloß das Floppy, was irgendwie hart im Rechner drin steckt, fliegt raus.
Ja.
Oder so.
Oder ist dieses schon spezielle Kabel brauchst, was es gar nicht mehr gibt. Dieses kleine, dünne, was aber nicht, was kein ATA-Kabel ist. Oder das war doch diese. Ja, okay, dann weiß ich. Oh, okay, das ist schade. Naja.
Was, genau, ist auch schön. Das, wenn du so einen alten Rechner hast, dann solltest du halt. Aber ich meine, dann fährst du sowieso wahrscheinlich irgendwie noch nicht 64-Bit, sondern irgendwas ganz Obskures, und das gibt's ja, fliegt ja auch langsam aus dem Linux-Kernel alles raus.
Ja, also irgendwann ist vorbei.
Mhm. Genau. Spätestens 2038, wenn dann deine Uhrzeit falsch ist.
Mhm. Ja, stimmt. Im Januar auch gleich. Das ist besonders
auch böse dann.
2038. Ja, sind wir bald, noch aber nicht. Jedenfalls vielen Dank für den Kommentar und die Aufklärung sozusagen, dass ich da zwar was gelesen hatte, aber es nicht bis zu Ende gedacht habe. Und schön, dass man
nur wieder die Überschrift gelesen nur.
Genau. Ja. Und schön, dass mein USB-Floppy-Laufwerk, was tatsächlich zu meinem ersten Computer gehört, den ich mir selber gekauft habe, da wurden Floppy-Disks dann schon eingespart. Jedenfalls, das wird auch noch weiter funktionieren, hoffentlich, die nächste Zeit. Immer mal alle 10 Jahre, wenn ich so ein Disketten-Ding einlesen muss, weil kein, was weiß ich, vielleicht, weil man irgendwelche Reservierungen in ICEs einlesen müsste oder so. Wobei, das müssen machen.
Großes Problem hat
er. Gott sei Dank auch nicht mehr. Okay, habt ihr sonst noch was? Blasphemie verpasst? Nö. Kommen wir.
Ich weiß nicht genau, wir hatten viele Kommentare, also grundsätzlich viele Kommentare, was immer sehr schön ist. Eins war noch über diese Karten und dass quasi, ja, dass vielleicht der andere Felix noch ein bisschen mehr versuchen könnte, so zu denken wie ein Senior, und die denken halt ein bisschen anders als wir, und die leben ein bisschen anders. Und wenn man sich quasi dort einfühlt, in diese anderen Personen, dann kann man das vielleicht schon verstehen, warum diese Karten gegebenenfalls mehr Sinn ergeben, als man ursprünglich denken könnte.
Naja.
Doubt. Okay.
Also, na gut. Ja, vielleicht.
Mehr in alte Menschen reinfühlen. Oder mehr in alle Menschen reinfühlen. Aber ja, genau. Fällt einem mittlerweile einfach schwer, das mit Fernsehen und so, das ist irgendwie nicht mehr unsere Zeit, nicht mehr unser Ding.
Ja, aber es hat noch andere Leute ihr Zeit.
Deswegen finde ich das immer noch zu teuer.
Ganz ehrlich. Das stimmt. Das kommt, aber, das denke ich schon, ja.
Aber apropos, wo wir da sind, ich habe hier auf irgendeiner Mailingliste, da gab es so ein Granny-Phone oder so ein Tablet, wo war denn das? Was irgendwie. Fand ich ganz lustig. Kam hier aus der Stuttgarter Hacker-Dings-Szene.
Ja, ja. Das Granophon.
Granophon, ja. Genau, hast du das auch gesehen? Das passt jetzt, würde jetzt zu dem Thema passen.
Ich verlinke das mal, das ist. Es ist halt witzig, es hat einfach so einen echten, so einen Telefonhörer obendrauf.
Gab's nicht so ein für iPhones und so ein Ansteck?
Fettes
Telefonhörer.
Es gab mal das Bananaphone zum Anstecken, aber die ganzen Geräte haben ja keine Klinke mehr, deswegen geht das nicht mehr. Warte, ich verlinke mir hier das Granophon oben.
Granophon, genau, .de oder so, ne? Hab's ja auch gerade.
Verlinke, ja.
Ja, das ist so ein quasi so ein Tablet mit Telefonhörer. Sieht irgendwie.
Genau, und du nimmst es ab und dann ruft es irgendjemanden an. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube, du kannst irgendwie auch auswählen, wen es anruft, aber ist nicht so wichtig, glaube ich auch.
Nee, aber nachdem wir genau über dieses das gesprochen haben, das passt so ein bisschen in diese Kategorie, stellst du dann irgendwo bei deiner Oma hin und dann hast du noch eins und dann kannst du dich oder kannst zumindest dann Videotelefonie machen oder die Oma hebt nur noch ab und dann ruft es automatisch irgendwie dein Telefon an. Ist irgendwie ganz spannend. Ja.
Mhm. Verrückt.
Ein Videotelefonie für Seniorinnen und Demenzerkrankte steht hier drüber. Ja, könnt ihr euch mal angucken. Ich gab irgendwie gerade eine etwas größere Medienkampagne, war irgendwie beim SWR oder sowas als Beitrag. Ich habe den Beitrag nicht gesehen, aber ich fand das irgendwie witzig und das passte jetzt. Mhm. Könnt ihr euch mal angucken.
Genau, Kranophon. Guckt es euch an.
Falls ihr da Bedarf noch habt. Gut, hätten wir dieses Blasphemiepass auch erledigt. Und kommen wir zum Toten der Woche. Wer ist tot? Was ist tot? Ist so lange
alles, wir haben eigentlich, Gott, also wir haben eigentlich quasi alle News sind nur Tote der Woche irgendwie.
Okay, genau, wir machen einfach heute nichts anderes.
Ja. Wir reden heute nur über Tote. Ja, fang mal an.
Oben. Genau.
Wir haben so viel.
So viel. Telegram, gut, in Spanien, aber trotzdem. Irgendjemand hat gesagt, die wollen kein Telegram mehr.
Und warum nicht? Weil da zu viele Malware verteilt würde.
Sie haben irgendwie nicht auf den
Kinderschutz oder
so. Wie heißt das? Also Telegram ist irgendwie auf den Virgin Island gemeldet oder so. Failed to respond to a court request.
Okay.
Okay.
Das haben sie gesagt. Ja, kein Telegram mehr.
In Juli 2023, das heißt, sie haben nur ein halbes Jahr gebraucht.
Mhm. Naja. Um nicht zu antworten. Naja, fand ich nur so, weil irgendwie ist so voll die Zeit, wo Länder, was uns schön direkt zum nächsten Ding bringt, was auch vielleicht bald verboten ist, TikTok in den USA, wo ja da ähnliche Bestrebungen.
Aber hat das nicht andere Gründe irgendwie gehabt? Das ist nicht so eher so ein politisches Ding irgendwie. Ja,
auch, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach interessant,
dass so einzelne große Plattformen dann quasi aus Ländern ausgesperrt werden.
Genau, dass so Länder hingehen und dann sagen, ja, wir wollen aber kein TikTok, wir wollen kein Telegram, wir wollen, keine Ahnung. Verbannen das jetzt einfach mal. Und ich, keine Ahnung, wie das funktioniert, ob das funktioniert.
Was eigentlich, sie wollen ja irgendwie, dass es verkauft werden muss oder so, ne?
Ja, genau, das ist eine der Optionen, glaube ich, ja, dass das jemand anders kauft.
Und was?
Also eine US-Firma oder so, im Prinzip.
Was war jetzt nochmal das Ding von TikTok? Also warum braucht man das?
Da musst du nicht in Musikvideos reindenken. Oder?
Ja?
Ja, aber das, also, was war nochmal diese Hauptkiller-Feature, warum das lustige quasi was Videos? Anderes ist als diese anderen Messenger?
Endless Video Stream.
Endless Video Messenger ist es ja sowieso nicht.
Nee. Sie benutzen es so. Sie benutzen es ja als Social Media Plattform.
Genau, es ist eine Social Media Plattform. Du machst so kleine lustige Videos und teilst die irgendwie mit der ganzen Welt.
Genau, aber eben Messenger, das ersetzt für die Generation meiner Wahrnehmung nach auch den Messenger.
Okay, du schickst denen einfach ein Video oder was?
Nee, du kannst quasi noch schlimmer als eine Sprachnachricht. Du hast innerhalb von der App einen Posteingang. Du kannst dir auch innerhalb von TikTok Nachrichten schicken.
Ah ja, krass. Was diese Leute tun.
Okay, aber schickt man dann Videos oder schickt man dann tatsächlich Nachrichten, wie es ist?
Da schickt man Nachrichten. Du kannst natürlich auch Videos machen und auf die Videos von anderen antworten. Das geht natürlich auch. Selbstverständlich.
Oder ist noch was anderes? Reaction-Videos sind noch was anderes dann, oder?
Nee, effektiv sind das nochmal was anderes, aber die Reaction ist, es kommt schon daher, dass du auf ein Video antwortest, ja.
Okay, alles klar. Ja, gut, ich bin halt nicht so krass in diesem Game.
Was? Ich jetzt sagen.
Ja, okay, alles klar, TikTok ist quasi der Teufel für die USA.
Vielleicht.
Weil das aus China kommt, oder was war das Problem?
Ich glaube, dass das ist halt so ein bisschen die politische Komponente. Mhm.
Und bei, wo kommt Telegram her? War das nicht auch russisch?
Telegram ja, war mal sowas, russisch. Ja. War mal russisch.
Aber jetzt nicht mehr, oder was?
Naja, die waren ja dann überall, die waren ja teilweise kurz auch in Deutschland. Ich meine, klar, das war ein russischer Unternehmer, war das nicht auch der irgendwie VK-Kontakte oder wie hieß es, dieses Social-Media-Network da gegründet hat? Und damit Geld gemacht hat, aber ist jetzt, glaube ich, kein Putin-Freund und ist deswegen auch mit aus Russland weg, aber ist trotzdem irgendwie nicht, also trotzdem wollen sie sich ja staatlicher Kontrolle irgendwie so ein bisschen entziehen und nichts sperren und wandern deswegen so ein bisschen von Staat zu Staat und sperren auch nichts oder nicht viel. Also das ist deswegen ja jetzt auch in Spanien sozusagen.
Trotzdem ist ja voll anstrengend. Wenn du irgendwas sperren musst, dann musst du dich ja drum kümmern und so.
Kriegst die Leute halt irgendwie nicht. Mhm. Was Teil des Konzeptes ist. Aber ich glaube, die saßen noch mal kurzzeitig in Berlin. Also die hüpfen immer so, wie sie gerade sind. Hauptsache, man kriegt sie nicht.
Was gerade praktisch ist. Ja.
Aber es ist nicht so russisch, wie TikTok chinesisch ist, quasi.
So habe ich es verstanden, ja.
Okay, alles klar. Ja, gut.
Aber das hält natürlich die Russen nicht davon ab, das trotzdem stark zu verwenden.
Ja, nee. Klar. Also es ging eher darum, um diese quasi wie Algorithmen gesteuert werden. Aber ich glaube, es ist bei Telegram auch nicht so das große Thema, oder? Also du hast ja nicht so viel generierten, also dir zugeschneiderten Content, sondern es ist eher schon Messenger einfach.
Ich glaube schon. Genau. Wobei sie haben ja diese Groups und so.
Ja, aber Groups sind ja, also da schreibt halt jemand was rein.
Ja.
Und genau. Dann kriegst du die Nachricht. Okay, was haben wir noch? Porn in Florida.
Aha.
Genau.
Erzähl und zwar mir mehr. Wollen sie
genau. Warte. Nicht nach Porn in Florida suchen, das ist was anderes.
Warum nicht?
Das ist der zweite Link, nicht der erste Link. Der erste Link ist Porn in Florida.
Worum geht's?
Also, es geht darum, dass jetzt in Florida ein neues Gesetz kommt, und zwar, dass Age Verification zwangsläufig wird, und zwar nicht nur, ja, ich bin 18, sondern du musst quasi deinen Personalausweis oder dein
haben die ja in Amerika gar nicht.
Ja, deine Versicherungskarte oder ich weiß nicht genau, Driver License, irgendwas herzeigen. Und erst dann darfst du quasi auf diese Porn-Seite.
Geil.
Aha. Nee, das ist ja nicht geil für die das wollen.
Das ist nicht so geil. Nicht so geil mehr. Das stimmt, Ingo.
Kommt drauf an, ob du die Driver License schon gezeigt hast oder nicht, glaube ich.
Hm. Ja. Und ob du quasi drauf stehst, so gegängelt zu werden. Das könnte auch natürlich sein. Oh nein, ich muss meine ganzen Daten verkaufen.
Und wie? Hä? Aber wie soll das gehen? Also ich meine, du gehst dann auf www.meinpornirgendwas.com und dann sagt er, nee, sorry, du musst hier erst anrufen bei dieser Dings-Hotline und uns irgendwie nachweisen, dass du oder was?
Nee, das ist dann so, du wirst dann mit jemandem verbunden und der guckt dich dann an und fragt, also, ja, sie wollen ja auf diese Seite. Ich so, ja. Dann zeigen sie mal.
Ich glaube, Ron DeSantis macht es persönlich. Der guckt einfach jeden, der auf so eine Porn-Seite so will, erstmal an. Und sagt, ja, du nicht.
Genau. Also, das ist dann auch, wird auch gecheckt, ob du das verdient hast, natürlich. Sehr klar. Dann musst du quasi deinen Ausweis zeigen und erst dann darfst du wohl auf diese Porno-Seite. Das ist die Idee. Ja, das wie, also ob das durchsetzbar ist und so, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber die großen Pornoseiten, also die haben quasi schon gesagt, wenn das passiert, dann bevor sie in Florida geblockt werden oder sie da irgendwas machen müssen, blocken sie einfach alle Leute aus Florida.
Dann klicken die sich halt ein VPN irgendwo und kommen auch rein.
Das ist ja voll kompliziert.
Voll bei VPN zu klicken, ja, das ist natürlich total kompliziert. Mhm.
Also für normal, also die meisten machen es nicht, denke ich.
Nee.
Die gucken dann einfach kein Porn mehr.
Weiß oder, nicht.
Naja.
Die nehmen einfach andere Quellen, also ja.
Genau. Ich denke, die müssen andere Quellen suchen, ja. Ich weiß nicht, was gibt's noch für Quellen? Hefte?
DVD. Videokassette.
Blockbuster. Oh, leider schon alle zu seit 10 Jahren. Naja.
So sad.
Kannst du das vielleicht dann bei Dings machen? Bei
File-Sharing. Also ich glaube einfach klassisch File-Sharing.
File-Sharing. Da gibt's halt Streaming, illegale Streaming-Seiten. Ich glaube, das ist es.
Genau.
Dann nicht mehr legale Streaming-Seiten, die tatsächlich vielleicht noch sich irgendwie drum scheren, was da für Content hochgeladen wird, sondern einfach illegale Sharing-Seiten.
Und was wollen sie denn eigentlich damit erreichen?
Jugendschutz.
Die Kinder schützen.
Ah.
Ja.
Schützt die Kinder.
Vor was?
Ja, vor Pornos.
Ah ja. Mhm. Interessant.
Ja, das ist, die das Menschheit ist, hat ja wirklich auch keine größeren Probleme, Felix. Also du musst auch die Gefahr erkennen.
Mhm. Genau, ja, denk doch mal an die Kinder. Denkst du nicht an die Kinder?
Tagtäglich
denke ich an die Kinder. Du solltest mehr an die Kinder denken. Aber nicht so sehr. Nur mehr.
Okay. Genau, nicht so doll an die Kinder denken. Das ist
nicht so an die Kinder denken, anders. Ja gut, also wie gesagt, ob wie gut das funktionieren wird und wie gut dann quasi auch Florida, also andere illegale Pornseiten dann selber sperren kann, ist natürlich noch eine andere Frage. Es wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
Ich glaube auch nicht, nee. Also es ist auch eine dumme Idee, sind wir
ehrlich. Das ist echt, das ist schon.
Es ist wieder mal so eine typische, klassisch dumme Idee.
Ja, das ist so eine Idee, wo die hat.
Aber was macht der Markt?
Ist, dass die durchziehen.
Was macht der Markt dann die ganze Zeit? Der
VPN.
Da. VPN. Ach so. Der ist ja so ein, der ist so ein technisch avisierter.
Der kann hier Computer, oder?
Oder der holt sich Zeitungen.
Videokassetten.
Magazine.
Magazine.
Oder, weiß ich nicht, ihr kriegt es per Netflix
per zugeschickt.
Wir können gibt es bei ja Netflix dann, nicht sowas schon, oder? Ich habe keine Ahnung.
Wir können eben ja gelegentlich dann hier einen USB-Stick per Brief
der
oder
Grenze.
So.
Also du könntest irgendwelche, also was du machen könntest, du könntest bei Netflix, gibt's ja verschiedene Filme, die so einzelne Sexszenen haben und die kannst du einfach zusammenschneiden oder so. Ja. Ich weiß nicht genau.
Fun Fact, hier, wie heißt's? Twitch?
Ja.
Gibt's viele, die ja so, ich sag mal, also es gibt ja da eine ganze Kategorie, die alles so
OnlyFans-Style was machen.
Ja, oder? Sagen wir mal, nah an Pornografie oder zumindest Soft-Pornografie ist und so. Mhm. Und ein großer Markt wohl ist die Türkei, wo halt auch Pornos sonst verboten sind. Vielleicht kannst du ja dann das. Kannst du einfach hier Twitch.
Okay, machst du einfach Twitch.
Mhm. Ganz einfach auf Twitch kannst du dann halt irgendwelche
Ja, aber die müssen doch dann auch die Altersverification machen, oder nicht?
Nee, weil es ja kein, ist ja keine, ist ja technically macht ja Twitch, also ist ja keine pornografischen Inhalte.
Okay.
Aber die Inhalte sind halt schon, sagen wir mal,
nah an Pornografie. Ja. Also so, dass du dir da schon einen runterholen kannst.
Ja, close enough.
I guess. Das weiß ich nicht.
Ist, glaube ich, so ein bisschen. Und das scheint wohl also eben gerade so in
in solchen Ländern.
In der Türkei, wo es dann halt verboten ist, ist das wohl ein großes Ding.
Naja,
habe ich zumindest letztens irgendwo gehört. Keine Ahnung wie. Okay. Ich habe jetzt da keine Quellen oder so, sondern es war so
wie?
Irgendwie so ein.
Haben keine schwedischen Wissenschaftler herausgefunden?
Ja, vor allem schwedische.
Schwarz. Also wenn es jemand rausgefunden hätte, dann türkische Wissenschaftler. Das
türkische
jetzt,
Wissenschaftler
schon
haben herausgefunden.
Das. weiß ich nicht. Könnte man jetzt bestimmt nachschauen. Aber finde ich zumindest, also finde ich zumindest nachvollziehbar, dass das so sein könnte.
Naja, okay, kann schon sein. Ich meine,
was,
wird,
was
also es wird auf jeden Fall ausgewichen. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute dann auf einmal aufhören, Pornos
zu machen. Ja, also ich meine, ja, Leute werden schon irgend.
Aber ich glaube, das wünschen sich viele.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und gerade Kinder und so, also ich meine, tja.
Die wünschen sich was?
Was? Ja, also Kinder, der Punkt ist ja eigentlich, ja. Kinder davor zu schützen, ist ja okay, aber das ja. passiert nicht durch so Verbote.
Ja, aber das
ist,
ne, die
dass
Eltern
die da,
halt
dass sie da zufällig also reinstolpern, ist halt, sollte nicht passieren, aber das passiert halt, wenn man, weiß ich nicht, Fünfjährige unbeaufsichtigt mit einem iPad spielen lässt, dann ja. passiert das in diesem bösen Internet. So, aber ich glaube, einem 12- bis 15-Jährigen kriegst du davon nicht mehr gehalten. Das ist einfach die Vorstellung.
Ja, die können halt auch ein VPN benutzen. Also das ist wirklich
ja,
nicht so die Zielgruppe, die also ja. weiß ich, also behaupte ich jetzt
aber
einfach mal
nee,
so.
Ganz aber ganz ehrlich, dieses Pauschal, die können halt auch, das würde ich mittlerweile nicht mehr unterschreiben. Leider ist die Digitalisierung auch in der Generation noch nicht so durch und durch vorhanden.
Das ist aber schade. Ja, dann können sie halt nicht schauen. Das war also
Aber ich glaube, es könnte natürlich so, das kann eine Strategie sein, um die Leute mehr zur IT-Affinität zu bringen, indem sie sich dann für gewisse Dinge damit auseinandersetzen.
Ja, das ist so ein MINT, dass die Leute zum MINT kommen. Das ist genau das. Das ist alles andere. Und überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist eigentlich von den Universitäten gestartet, damit die Leute was in dem Naturwissenschaftlichen und IT und den ganzen Berufen da machen. Ja, das ist toll. Danke, Universitäten in Florida, dass ihr euch so einsetzt.
Für Digitalisierung der Kinder.
Für eure Kinder. So, was haben wir noch? Wie kriegen wir das?
Redis.
Oh ja. Beziehungsweise, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, es gibt ja, also die Redis, die Firma dahinter hat Redis geforkt und irgendeine komische Lizenz dran gemacht und jetzt gibt's
nicht Redis.
Jetzt gibt's Redis, aber es heißt es nicht mehr Redis. Es heißt es Walkie.
Walkie?
Es ist das Redis. Und Redis hat jetzt einen Fork gemacht, der Redis heißt, aber unfortunately, ja.
Also es gibt immer noch Redis und Redis ist immer noch unter der BSD, aber es gibt jetzt die Firma.
Genau, aber das Redis heißt nicht mehr Redis.
Hat jetzt das Ding selber geforkt und entwickelt es jetzt weiter unter der Redis Source Available License.
Unter irgend so zwei Bullshit Licenses machen sie das. Genau, und dann gibt's Redis, das Projekt, und das heißt jetzt halt Walkie, und ist in der Linux Foundation und
weil sie den Namen nicht weiter behalten durften.
Ist Redis. Genau, weil sie den Namen nicht weiter behalten durften, weil der Name halt Redis, der Redis-Firma gehört.
Valky. Wofür steht Valky?
Vermutlich für Value Key. Das wäre eine Key-Value-Database. Also, keine Ahnung, habe ich jetzt geraten.
Aber. Hast du jetzt geraten? Ich finde das nicht so ein schlechter.
Aber vermutlich haben sie sich nicht so viel
überlegt, ja. Ist auch egal, es geht quasi nur darum, dass die Lizenz wieder passt und dass du es weiter benutzen kannst, oder?
Ja. Also, sie können die Lizenz ja nicht ändern. Das ja.
Ja.
Also, sie können das ja nicht rückwirkend hingehen und
sagen, das gehört das euch alles nicht mehr.
Ja, genau. Das heißt, was sie jetzt gemacht haben, sie haben einen Fork gemacht und dem eine komische Lizenz gegeben. Und der Fork heißt es halt leider einfach noch Redis.
Ja.
Weil sie halt auch das Namensrecht.
Mhm. Weil das tatsächlich geschützt werden kann.
Genau. Aber, ja.
Ja, okay.
Genau, ich habe hier die Linux Foundation Ding sie auch noch verlinkt.
Mhm.
Ja, ich finde es komisch, aber von mir aus.
Ja, ich glaube, Redis ist ja auch quasi fertig, oder? Also ich meine,
ich glaube auch, ja.
Das muss jetzt quasi nur noch wegen diesen Security-Sachen gefixt werden. Und das brauchen wir eigentlich auch gar nicht.
Genau.
Insbesondere bei so Projekten, die halt sehr viel verwendet werden, ne? Sehen wir ja die Forks, das haben wir ja auch bei OpenTofu gehabt.
Ja, genau.
Was MongoDB, aber das heißt jetzt, weiß nicht, wie heißt es jetzt? Da gab es auf jeden Fall einen Fork oder keiner benutzt
gab's
mehr.
Gab's auch einen? Weiß ich gar nicht.
Das ist einfach, braucht auch niemand mehr. Das ist auch vorbei.
Mhm.
MongoDB, naja, doch, wird noch eingesetzt. Also selbst bei uns auf Arbeit noch, bei einigen Projekten. Okay, also irgendwie gibt es immer noch so eine NoSQL-Fanbase und die meisten davon benutzen MongoDB, habe ich so das Gefühl.
Mhm. Ist auch so meine Erfahrung.
Verrückt. Echt? Ich kenne tatsächlich keinen mehr mit MongoDB. Ich weiß nicht genau, was da der letzte Stand ist jetzt, glaube ich. Ich glaube, MongoDB ist, wenn du es quasi so klein und privat benutzt, ist okay und in der Firma drin, aber wenn du es verkaufst, dann gibt es einfach jetzt nicht mehr. Das war genau das Ding.
Ist auch irgendwie...
Hat sich keiner die Mühe gemacht, einen Fork zu machen, weil es irgendwie, weiß nicht, hätte sich ja schon angeboten, wenn es jemand gebraucht hätte, aber es turns out.
Braucht niemand.
Also die Linux Foundation hat keinen Fork gemacht, irgendwie keine anderen Contributor oder sowas haben es geforkt.
Ja.
Deswegen...
Active Fork. Ja, also keine Ahnung. Es gibt dieses, ich habe gehört, Postgres ist ganz geil.
Mhm, Postgres kann jetzt diese ganzen Sachen, ja.
Ja, weil es eben auch die Schema-less-Sachen speichern kann. Schema, mit einem JSON-Datentyp. Und dann kannst du quasi das, was die anderen machen, die Dokumentdatenbanken da innerhalb von einer relationalen Struktur abbilden. Ja.
Und du hast obendrauf hast du noch eine relationale Datenbank.
Ja, genau. Ja.
Das ist halt Win-Win. Also, keine Ahnung. Wenn du jetzt irgendwie noch Dinge hast, die halt noch irgendwie MongoDB sind und so, okay, fair enough. Aber jetzt was neu damit zu machen, sehe ich jetzt auch nicht so ganz.
Mhm. Ich glaube, es kommt auf den Use Case an. Und da, wenn man Datendurchsatz, also bestimmte Eigenschaften, die du an einer Dokumentendatenbank hast, erfüllt sein wollen, vielleicht. Mhm. Ich habe auch nie so eingetaucht. Also eben
ja. Die meisten Use Cases. Also hier, Wikipedia sagt, dass MongoDB aus Debian, Fedora, Red Hat überall rausgeflogen ist, wegen der License Change. Und da gab es jetzt quasi keinen Ersatz oder so. Also ist jetzt einfach nicht mehr relevant quasi durch diesen Change.
Naja, ich meine, durch Docker und Co., wenn du irgendein Projekt hast, schmeißt du das irgendwie in irgendwelche Container und dann hast du es halt doch irgendwo. Ja, also
aber dann ist halt die Frage, wie das lizenztechnisch aussieht. Das ist ja schon,
das ist ja so eine gute Frage, ja.
Also ja, ich meine, quasi so nutzt intern, ist, glaube ich, okay. Aber wenn du es quasi als so Service oder als Produkt anbietest, dann hast du schon ein Thema. Und vielleicht kommen dann irgendwelche MongoDB-Leute bei dir vorbei und sagen, Entschuldigung, ich benutze MongoDB.
Wir würden gerne mit Ihnen über MongoDB sprechen.
Also zumindest Docker kam jetzt vorbei und hat mal angeklopft. Sagen Sie mal, benutzen Sie Docker Desktop?
Und also, nee.
Ja, wurden tatsächlich ein paar Leute gefunden, die das irgendwo einsetzen und nicht wussten, dass man das nicht einfach machen darf. Aber naja, die können es ja jetzt entweder alle kaufen oder Rancher Desktop verwenden oder keine Ahnung, irgendwas halt. Aber ja, ist immer wieder spannend, dass so diese Windows-Leute einfach sich irgendwas zusammenklicken und dann meinen, sie dürfen das verwenden.
Du darfst Docker Desktop im Unternehmensumfeld nicht mehr einsetzen?
Nee, Docker Desktop darfst du nicht
Also mehr. Schon lange nicht mehr.
Du darfst schon, du zahlst einfach Geld.
Du sollst halt dafür zahlen, ja.
Ja, genau. Docker Desktop musst du bezahlen.
Wenn
du
Docker Desktop soll dafür gezahlt werden, tatsächlich.
Genau, darfst du nicht einfach einsetzen.
Das genau, oder du darfst dich halt nicht erwischen lassen, weil du klein genug bist.
Ja, aber die Sache ist ja, es kann schon passieren, dass es so aussieht, dass deine Firma quasi sich wie eine einzelne Person zu Hause verhält. kann schon sein, aber wenn da quasi mehrere Sachen von einem Proxy kommen und sowas, dann schon unwahrscheinlich, dass es dann eine Einzelperson ist. Jo. Okay, was haben wir noch? Mozilla Location Service,
das. Ja. Benutze ich tatsächlich im Handy und der muss leider eingestellt werden.
Was ist ein Mozilla Location Service?
Na, auf Basis von WLAN, Zugangspunkten und Mobilfunkmasten kannst du halt deine Location bestimmen. Ja, also wenn dein Handy, wenn du dein Handy zückst, weiß es halt aufgrund von den WLAN-Daten mal schneller gleich, wo es ist, anstatt wenn es erst auf GPS warten muss. Und das war halt ein Open Source von Mozilla gestützter Dienst, damit du eben nicht auf Google-Dienste oder sonst was zurückgreifen musst. Und der muss jetzt leider eingestellt werden und das ist natürlich doof. Finde ich nicht schön, weil ich weiß nicht, ob sonst noch Dienste, freie Dienste in dieser Region gibt. Also Hintergrund sind wohl irgendwelche Patentansprüche eines Unternehmens namens Skyhook Holdings. Ja, und genau. Deswegen müssen sie das jetzt wohl dann einstellen. Aber wie gesagt, ist blöd. Finde ich nicht schön. Finde ich gut. Weiß nicht, falls ihr da draußen noch andere Dienste kennt, die man einfach so benutzen kann, die eben dann nicht Google sind. Also ich meine, ein Android-Telefon und sowas hast du das ja normalerweise eingebaut. Aber wenn du jetzt ein Android oder ein Google-freies Android verwendest und diese G-Apps oder diese also Micro-G dann zum Beispiel verwendest als ja, Google-Nachbau-APIs, dann konntest du da halt sagen, okay, du willst einen anderen Location-Dienst verwenden, und dann hattest du da meistens diesen Mozilla Location-Backend-Dienst drin. Und ja, das ist natürlich schade, wenn es jetzt den nicht mehr geben könnte.
Mhm. Das ist schade. Tja.
Ja.
Das heißt, jetzt musst du lange warten, bis du dein Telefon weiß, wo du bist.
Zum Beispiel, ja.
Oh, okay, das ist doof.
Länger warten.
Man will nicht so lange warten, bis das Telefon weiß, wo man ist.
Ja, genau. Ich meine, man kann natürlich, wenn es GPS unterstützt, also schon vorher weiß, wo die Satelliten jetzt irgendwie ein bisschen rumfliegen, dann ist es ja auch schon mal ein bisschen schneller. Oh. Naja.
Okay. Sad.
Yep. Traurig. Sehr traurig. Finde ich schade. Das ist auf jeden Fall mein Toter der Woche.
Weniger schade, Facebook Messenger?
Was? Nee, weil das passt da nicht rein. Warte mal. Das ist eine falsche Stelle.
Genau. Das ist
so ein Toter. Das wäre schön, aber ist leider nicht so.
Facebook Messenger ist nicht tot?
Nein. Nee, das ist nicht gehört tot. Irgendwo anders rein.
Ich glaub, sie müssen nur irgendwie sich jetzt anderen öffnen oder sowas, ne?
Ja, genau, das wäre das.
Und wahrscheinlich auch nur in Europa.
Mach's mal
in
der Runden. Auch nur in Europa, aber das ist ja egal. Also, außer für Leute, die halt jetzt nicht in Europa sind.
Oder nicht in der EU, wie die Schweiz.
Ah, ja. Das ist natürlich auch so. Also, in der Schweiz hast du dann quasi, kannst du immer noch niemanden erreichen.
Na, wobei, sie verhandeln ja jetzt wieder. Vielleicht übernehmen sie ja doch
sagen,
mal.
Wir
wieder.
Wollen das Gleiche wie die Europa-Leute, aber.
Aber
nicht Europa
selber.
Nicht
mit so vielen nicht Regeln. Europa. Und nicht das und nicht das und nicht das. Nur das Schöne, bitte.
Nur das Gute, bitte, für uns. Die haben es schon so toll verhandelt.
Ja. Na, mal gucken. Was ihr da macht, ihr Schweizer.
Mhm, genau. Wird ja nochmal interessant. Wir kommen ja gleich irgendwie später drauf noch.
Ja.
Ich hab's nach unten gezogen. Genau, was aber jetzt tatsächlich tot ist, beziehungsweise optional heißt es, für digitale Zertifikate die Online-Sperrung, also OCSP, das Echtzeitprotokoll, um zu überprüfen, ob das Zertifikate abgelaufen sind oder nicht, sind ab heute sind die quasi optional, und zwar, wer hat das gesagt, steht jetzt das CA-Browser-Forum. Die haben quasi gesagt,
die sind jetzt scheiße. Optional. Oder was?
Nee. Ja.
Also man muss es nicht mehr verwenden.
Nee. Genau, wenn du jetzt quasi so eine coole CA sein willst, ja, so ja, mit diesen ganzen, dass du überall mit drin bist und so, dann waren die davor angehalten, OCSP bereitzustellen. Mhm. Jetzt hat sich das aber geändert, weil alle gemerkt haben, wie shit OCSP ist. Und dass es alles immer langsam macht und eigentlich keiner Spaß daran hat. Was jetzt aber passieren soll, sind dafür, dass die Sperrlisten besser gepflegt werden sollen von den CAs. Also quasi diese Listen, die irgendwo hingelegt werden, wo drin steht, übrigens, dieses Zertifikat ist gesperrt worden. Und ja, das ist quasi die Änderung, die jetzt beschlossen wurde von diesem CA-Browser-Forum. Und das ist eigentlich, es bedeutet eigentlich, dass keiner mehr OCSP machen will oder würde. Ich meine, die Browser haben es ja eh schon standardmäßig nicht gemacht und jetzt machen sie es noch weniger. Und ja.
Damit ist es jetzt einfach tot.
Ich würde sagen, es ist tot, genau.
Okay.
Sperrlisten sind einfacher.
Okay.
Genau, Sperrlisten sind einfacher. Wenn jemand auf Arbeit sagt, ja, wir müssen aber OCSP machen, sagst du, nein, das CA-Browser-Forum hat aber gesagt, seit dem 15.3., dass Sperrlisten optional sind, dann kann niemand mehr was dagegen sagen.
Okay.
Good. Dann habt ihr gewonnen.
Sehr schön.
Und Sperrlisten sind auf jeden Fall einfacher zu benutzen.
Perfekt.
Also, ja, weil du lädst sie runter und dann ist es eine Sperrliste und lädst sie ab und zu mal runter. Und dann ist fertig.
Mhm.
Ja, ich find's gut. Wie gesagt, OCSP ist schon sehr kompliziert auch. Es waren
auch viele immer Probleme. Ein bisschen kaputt, oder?
Es war immer kaputt, es war langsam und es hat nie so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Also wenn du da quasi Anfragen an, zum Beispiel, wenn du OCSP angemacht hast und eine Anfrage an, weiß ich nicht, Facebook oder Google gemacht hast, dann hat das halt anstatt den 50 Millisekunden, hat es halt 500 Millisekunden gebraucht für die Anfrage. Und das ist halt schon absurd lang. Also diese Verzögerung, die da über OCSP mit reinkommt, weil halt die PKI nicht die Leistung hat, die sie eigentlich bräuchte, um diese ganzen OCSP-Abfragen zu machen. Und ja, wie gesagt, es hat nie so richtig gut funktioniert und du warst mehr mit dem Debuggen von OCSP beschäftigt als mit dem Verwenden tatsächlich. Und so wie ich es jetzt sehe, ist quasi das Risiko dort so eingestuft, dass man sagt, das ist gut genug. Ja, werden nicht so viele Leute gehackt, wenn wir kein OCSP haben.
Okay, brauchen wir nicht mehr. Fertig. Geil. Ja. So, dann, was haben wir noch?
Ja, so viele Sachen noch. Ah ja, hier, tatsächlich. Das ist ganz witzig. Das ist quasi ein neues Spiel rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe keinen Computer, der spielen könnte. Aber ich finde die Geschichte dahinter cooler, cool eigentlich. Und zwar, das Spiel nennt sich Dragon's Dogma 2 und jede Werbung, jede auch schlechte Werbung ist ja Werbung. Deswegen können wir es hier trotzdem mal ansprechen, weil es so eine tolle Idee hat. Nämlich, der Hauptentwickler hat gesagt, oder der Hauptdesigner, Spieledesigner hat gesagt, New Games gibt es für dieses Spiel nicht. Du spielst das Spiel durch und dann kannst du neu anfangen.
Okay.
Es gibt ein Save-Game, das benutzt du und mehr kriegst du nicht. Und jede Entscheidung, die du machst, ist einfach so. Interessant. Das ist schon witzig. Ich hab gedacht, also wo ich das gelesen habe, so hab ich gedacht, also okay, haben sie halt vergessen, irgendwie New Game zu machen, irgendwas Dummes, ja. Aber nee, dieser eine Typ hat gesagt, der Superchef hat gesagt, wir machen kein New Game.
Wollen wir nicht.
Die Leute spielen unser Spiel durch oder sie hören auf. Oh, das ist witzig.
Und dann fängst du wieder von vorne an, wenn du es nicht, also.
Nee, also du kannst quasi nicht, kannst nicht ein altes Spiel stoppen, speichern und dann ein neues Spiel starten. Das geht nicht, sondern du musst das alte Spiel zu Ende spielen. Ja, und erst dann darfst du ein neues Spiel starten.
Und wenn ich aufhöre zwischendurch, geht das?
Nee. Ja, du gehst, also doch, du kannst quasi das Spiel stoppen und dann kannst du danach wieder dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Aber du kannst nicht ein neues Spiel starten.
Okay.
Ja, also quasi, du kannst nicht zwei Spiele nebeneinander oder was anderes ausprobieren oder sowas, sondern du spielst dieses eine Spiel durch, was du bis zur Hälfte durchgespielt hast. Oder nicht. Ich glaube, du kannst deinstallieren oder so.
Ist ja auch okay. Also ist mal ein anderes Konzept.
Das ist auf jeden Fall mal ein anderes Konzept. Es hat viel, ja, also es ist nicht so gut angekommen bei den Gamern. So wie, wenn man jetzt im Internet trauen darf. Und ja, im nächsten Update kommt wohl auch das neue Feature New Game.
Ach so, kommt jetzt doch.
Sind sie eingeknickt? Das kommt jetzt doch, da sind sie eingeknickt, ja. Und ja, witzig. Also ich find's cool. Das heißt, New Games ist jetzt vorbei, ja. Spiele brauchen kein neues New Game, ja. Also wenn du spielst das Spiel zu Ende und dann kannst du neu anfangen. Genau, was haben wir noch? Gravis.
Ja.
Markus, erzähl doch mal, wo du warst.
Ich war vorhin im Gravis Store und deswegen bin ich von dieser Schlagzeile, ich hatte das nicht on time mitbekommen, bin ich von dieser Schlagzeile doch ziemlich überrascht, weil die sahen eben nicht so aus, als wenn die zumachen würden.
Genau, Gravis macht zu und zwar
ja,
bald. Genau. Oder waren die jetzt?
Weiß ich nicht. Die machen auf jeden Fall 30 Ladengeschäfte haben sie noch. Markus kann ja mal erzählen, warum er da war, was die machen überhaupt.
Vielleicht ja, genau, was machen die gerade überhaupt? Die sind so entstanden aus der Zeit, wo es in Deutschland noch keine Apple Stores gab, haben die den Apple-Exklusivvertrieb in Deutschland gemacht und auch als Servicepartner für Apple vieles übernommen, so dass es heute so ist, dass wenn man in der Apple Support App so einen Genius-Bar-Termin haben möchte, dass dann eben nicht nur die Apple-Stores vorgeschlagen werden, sondern auch die Gravis-Stores und mittlerweile auch noch ein paar andere. Ich glaube, Saturns zum Teil auch und ja, genau. Aber die Gravis-Stores, das ist sozusagen der inoffizielle Apple-Store gewesen, schon immer.
Ja, die sahen auch immer so ein bisschen so aus, ne, wenn du bist
ich hab auch gedacht, reingegangen bist. Die haben auch viele Apple-Geräte gehabt. Ich habe gedacht, die haben nur Apple-Geräte, muss ich sagen. Aber die waren
ja grün, genau, oder? Das haben sie irgendwann angefangen, das Angebot aufzuweiten, aber eben nicht zu krass, also um ihrer ursprünglichen Ausrichtung nicht gefährlich zu werden. Mhm. Vor allem Gadgets und so kriegt man halt mehr, als man das in Apple Stores bekommt. Aber ja, genau, ich war auch da, um Service machen zu lassen.
Okay.
Und ja, die waren wie eh und je freundlich und hat alles problemlos geklappt.
Ich habe irgendeinen Twitter-Post gesehen, wo jemand sich glücklich geschätzt hat, dass die jetzt endlich zumachen, weil der Service wohl unterirdisch wäre. Aber ich, keine Ahnung, ich war, glaube ich, das letzte Mal vor 10 Jahren in so einem Ding drin. Ich weiß es nicht.
Das ist wahrscheinlich auch von Filiale oder von Region zu Region unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass das
unterschiedliche also, Leute ne? in diesen Shop, in diesen Grabber Stores arbeiten.
Ja, und dann,
das könnte dann gut möglich sein.
Regionales Management
dieser eine
und sowas.
Type, der ja. arbeitet in allen Läden. In allen 30 ist dieser eine
Kevin. Ja, der muss halt sehr schnell rennen.
Hm? Ah, der Punkt ist, was vielleicht noch so Hintergrund gut ist zu wissen, also Gravis wurde 86 gegründet als Firma und ist dann aber 2013 an Freenet verkauft worden.
Was ja auch Sinn macht, wenn sie grün sind.
Freenet auch grün? Was sieht denn Freenet aus?
So wie die Soße heute Mittag auf meinem Teller, ja, ne?
Genau.
Grün ist grün, der Ketchup oder was?
Grün.
Okay, und da Freenet ja nun mal mehr Telco macht als Apple, also mehr Telekommunikationsnetz, haben sich jetzt entschieden, Gravis abzuwickeln. Na, das Weil ist natürlich dazu gedichtet, aber dass das nicht ganz ins Portfolio von Freenet passt, das finde ich einleuchtend.
Aber warum haben sie die denn überhaupt gekauft? Ja. Das ist ein Quatsch.
Ja, gute Frage. Ja, Time Machine Back in 2013.
Diversifizierung.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch,
Know-how dass sie haben sie gekauft.
Das no, ganze ja,
Servicetechniker.
Ja, ja.
Die ihre nicht. Telefone reparieren.
Naja, also hier steht ja auch drin, dass sie seit Jahren Monat für Monat oder Quartal für Quartal Verluste machen und sich das jetzt auch nach Corona nicht erholt hat und ja, und sie einfach nicht mehr Geld verbrennen wollen. Und ich glaube, in dem Golem-Artikel hatte ich auch gelesen, dass ja die Zusammenarbeit mit Apple jetzt auch nicht mehr so gut ist, wie sie noch früher war.
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Apple mittlerweile ein viel dichteres, also immer noch nicht ausreichend, aber ein viel dichteres eigenes Netz an Geschäften hat.
Ja, ja.
Naja, hier steht auch noch was, dass die Leute nicht oft genug neue Apple-Produkte kaufen, weil die zu lange halten. Also quasi die Telefone sind jetzt gut genug, dass man die halt nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre raustauschen muss, sondern halt eher so alle 4, 5, 6.
Stimmt,
und das ist natürlich schon ein Problem.
Es sind keine Schlangen mehr, ne? Früher waren die
6 kriegst du nicht hin. Habe ich getestet. Also
6 Jahre
ja,
geht
5.
Nicht.
Nee. Ja, und das auch nur knapp. Weil jetzt zum Beispiel das 11er kriegt ab Herbst keine Updates mehr.
Oh.
Und an Updates hänge ich dann doch. Also
ja, das ist schon gut.
Ah, papalapap, einfach
und das ist schon ärgerlich, weil das Elva läuft noch. Also das rennt noch und so krass sind die Features jetzt nicht in den neueren. Ich meine, klar, höher auflösendes Display, bessere Kameras, die ganze Spielerei, aber das ist nichts, wo man sagt, okay, dafür muss ich jetzt vierstellig Steine hinblättern.
Ja, genau. Und vierstellig ist ja kein Witz. Also das sind ja irgendwie 1000 x Euro, die du da geben musst. Also das ist ja so für so ein Also je nachdem, wenn du ein neues iPhone haben willst.
Kosten die Telefone so viel?
Ja, und ja, wenn du halt auch sagst, ich will das 5 Jahre nutzen und ich will schöne Fotos machen, dann legst du das Geld wahrscheinlich hin. Das ist
also so 1300 Euro kannst du schon mal hinlegen.
Das ist schon viel Geld. Die waren früher nicht so teuer, oder?
Das ist irre viel Geld, ja.
Das ist absurd.
Aber auf der anderen Seite, wenn eben vor dem Hintergrund, man nutzt es 5 Jahre, es ist dein täglicher Begleiter, es ist ja einfach dein persönlicher Assistent, vielleicht schaffen sie es ja auch da irgendwie mal eine brauchbare digitale Assistenten-Software reinzubasteln. Soll ja im Sommer kommen, Gerüchteküche brodelt, mal gucken.
Oh. Soon.
Hattet ihr davon gesprochen, dass der Apple jetzt beim
Google Anschluss
einkauft? Nee, solche Themen machen wir nicht ohne dich.
Dafür warten wir auf dich.
Sorry.
Ja, vielleicht erzähl doch mal von den Gerüchten.
Das Gerücht ist, dass Apple möchte im Sommer
sich auflösen
mit AI-Features in iOS punkten.
Oh Gott.
Und da ist jetzt durchgesickert, dass sie wohl mit Google verhandeln, ob sie Gemini auf Englisch und Gemini auf Deutsch kaufen, um es zu integrieren. Anscheinend sind die Apple-eigenen AI-Bestrebungen nicht gut genug, was mich persönlich schon ziemlich überrascht, weil, weiß nicht, haben sie jetzt so viel Ressourcen die letzten Jahre nur in die Vision Pro gesteckt. Aber gut, dass sie sich dafür eine Kooperation interessieren. Und das ist natürlich schon ein Knaller, besonders weil Apple da auch aufpassen muss, dass sie ihren USP mit der Privatsphäre nicht untergraben. Also wenn die Google derart ins System einbauen, dann müssen sie den Leuten schon glaubhaft versichern, dass das entweder bei Apple On-Prem läuft oder sonst irgendwie abgesichert ist, dass nicht die übliche Google-Sammelwut da zum Tragen kommt.
War nicht die Idee, dass es wirklich komplett auf dem Telefon machen oder geht es jetzt gar nicht? Haben Sie es aufgegeben?
Keine Ahnung. Das ist ein guter Punkt. Das ist auch eine sehr, sehr valide Frage.
Ja. Aber die Leistung, die da jetzt gerade noch aufgerufen wird für sinnvoll nutzbare Sprachmodelle, ist halt schon absurd, ja. Also man sagt irgendwie 50 Gigabyte irgendwie für diese Modelle laden und so. Und ist komplett außerhalb von jeglichen Specs, die du ja gerade für ein Telefon hast.
Ja, ja.
Das ist schon ein bisschen schade. Also es ist irgendwie noch nicht easy genug. Aber da arbeiten halt viele Leute dran und vielleicht hat jetzt Apple den neuen krassen
so, genau.
Und hat jetzt voll wenig Platz, kann jetzt irgendwie komplett, weiß nicht, das komplette Modell swappt jetzt quasi auf deine Flash oder keine Ahnung, irgendwas halt, ja. Ist ja auch egal, wenn sie irgendeine gute Idee haben. Und wenn es quasi, ist das ein Prozessor, der halt quasi diese Leistung bereitstellt oder so. Das kann man sich ja alles vorstellen, wenn du das ganz, ganz doll willst.
Ja,
muss halt gucken, ja, ob es technisch
wollen reicht ist, nicht, oder? Sie müssen es auch irgendwie hinbekommen. Ja. aber ist schon richtig, da könnten Knaller kommen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn Apple es dann schafft, eine funktionierende Siri zu bauen, die wirklich den Namen Assistent verdient hat, dann ist das nochmal eher sowas, wo ich verstehen kann, dass Leute so viel Geld dafür ausgeben, weil du dich einfach jeden Tag diese Funktionalität bedienst und da auch vernünftige Hardware in der Hand haben willst. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja in den anderen Lagern nicht günstiger. Also die Flaggschiff-Modelle sind ja mittlerweile alle vierstellig.
Ja, das ist schon
schön. Man kann sehr gut darüber diskutieren, wo ist jetzt die richtige Preis-Leistung für wen. Das ist auf jeden Fall eine valide Diskussion und
Ja, also ich habe auch das Gefühl, früher waren, also damals aber waren die iPhone-Modelle vom Preis nicht so absurd viel höher, als sie jetzt sind. Also, weiß nicht, jetzt kriegst du ja auch schon ein halbwegs anständiges Android-Telefon für, weiß nicht, 300 Euro, max 400 sein, aber früher waren halt die Apple-Modelle dann bei 650 oder 700 Euro und dann war es halt, aber jetzt sind sie halt bei 1000 noch was. Also es nochmal ein Tausender drauf, ist halt schon mal eine Aussage einfach.
Ja. Ja. Aber du kriegst die iPhone-Modelle, kriegst du ja auch schon, also du musst ja eben nicht das Maximum ausgebaute Pro kaufen. Ja. Du kriegst ja auch dann das.
Was ist da das untere Limit gerade? Weißt du das?
800?
iPhone SE ist, glaube ich, das billigste.
Ach so,
ne?
Ja, wenn du das, ach so, davon reden wir.
Kann man die immer noch kaufen? So,
nee, oder? Sorry.
Ja.
Das habe ich jetzt eher gedacht. Ja.
Wow. Keine Ahnung. Das ist halt nicht das, ich meine schon die aus dem aktuellen Jahrgang. Die SE-Modelle, die pflegen sie auch immer mal wieder. Aber das ist irgendwie, zählt für mich nicht so zu dem aktuellen Offering von Apple. Klar, es liegt in der Ladentheke, es sind brauchbare Geräte, keine Frage, aber ich war jetzt schon auf die Geräte bezogen, die sich jährlich erneuern. Also dann schon, das, was jetzt iPhone 15 ist, das, was im Herbst
iPhone 15. Zwei Jahre sind die, glaube ich, dabei, oder? Die
SE. Das SE kostet auch 530.
Bei Apple, ja, Straßenpreis ist schon niedriger. Ja. Das iPhone 15 kriegst du ab 950. Das ist mehr, als ich jetzt aus dem Bauch ausgesucht
habe. 950.
Ja, aber bei Apple Straßenpreise. Das Interessante ist ja, dass Apple dieses Straßenpreisspiel mittlerweile auch spielt. Du kannst ja mittlerweile echt Kohle sparen, wenn du ein bisschen nach Angeboten guckst.
Achso, das ging früher nicht. Früher war immer der Preis.
Früher war nur Apple, ja.
Früher. Da war der Preis und den hast du bezahlt, oder? Ja, du hast nichts.
Genau.
Hast nicht bekommen.
Wie gesagt, ganz früher gab es auch noch Schlangen vor denen. Da haben wir ja eigentlich angefangen.
Früher wollte diese Dinge auch noch jemand, heute genau, ja nicht mehr.
Heutzutage kannst du einfach.
Doch, heute kaufst du einfach eins.
Gehst in den Laden und sagst, ich will haben und dann kriegst du auch eins. Wenn du so ein Tausi hinlegst, ist das kein Problem.
Bei Kaufstrategien sind oder Strategien zu sparen, gebraucht ist ja auch eine ganz gute Option. Es gibt ja so Händler wie backmarket.de, das ist ein Händler, der gebrauchte Geräte aufarbeitet und mit Garantie wieder verkauft. Und ich glaube, dieses mit Garantie, das nimmt dem Gebrauchtkaufen dann diesen Schrecken von wegen, du kaufst es und zwei Tage später sagt es nichts mehr und du weißt nicht warum. Und dann ist das auch eine Option, da günstiger an.
Welches Gerät Level sind wir gerade? Welches iPhone Level? 12, 13, 14?
15. 15 ist das aktuelle.
15. Mhm. Weil die wollen hier trotzdem noch für ein iPhone 12, was jetzt quasi, weiß nicht, wie viele Jahre, 3 oder 4? 400 Euro haben. Das ist schon mal eine Ansage. Aber ist auch das Pro, keine Ahnung, wie viel besser das ist.
Ja, du hast halt die 3 Linsen. Das ist vor allem die Kamera ist in dem Pro viel besser. Und es hat eine bessere Akkulaufzeit.
Das eine ist Fischei und das andere ist dann Rand, weiß nicht, Entfernung oder was.
Ja, Weitwinkel und Zoom, ja.
Ja. Aber fairerweise muss man sagen, so ein Pixel 8 Pro oder so ist auch irgendwie 1000 Euro. Also.
Aber das ist dann
das höchste. Ja, das meinte ich eben, genau.
Ja, das ist quasi der höchste Preis, der da aufgerufen wird und nicht der niedrigste.
Ja. Ja, okay, du bekommst ein ordentliches Pixel für, ich weiß auch nicht, 400 Euro ja, oder so. Ja,
die A-Serie, die ist schon ganz gut. Die 7A kostet gerade 400 Euro, glaube ich, oder 350, wenn du ein bisschen guckst. Das.
Und dann bekommst du halt immer noch ein sehr, sehr okayes Handy.
Ja, also nicht nur sehr okay, also das kann sich schon sehen lassen, auch quasi die, was es an Fotos macht und so, ist schon Premium eigentlich.
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Vorjahresmodell kaufen lohnt sich auch immer. Also das ist, ja.
Ja, nee, ich habe tatsächlich mit diesem Telefon habe ich irgendwie abgeschlossen. Ich kaufe nur noch irgendwie.
Du hast dein Telefon.
Ja, also ich habe einmal tatsächlich dieses Selfish Phone und ansonsten kaufe ich nur noch alte gebrauchte irgendwas, was noch mal ein bisschen hält. Ich bin da irgendwie raus. Früher musste es auch irgendwie irgendwas Neues, Gutes sein, jetzt ist mir das eigentlich egal.
Ja, das ist ja auch, was ich gesagt habe, also die Telefone halten einfach viel länger und ich meine, Ingo ist quasi noch spezieller, aber auch so generell halten die Telefone jetzt länger, ja. Also solange quasi der Akku nicht komplett durch ist und du gute Fotos machen kannst, warum sollte man auch sein Telefon austauschen, ja? Außer es ist halt viel zu langsam, aber.
Ja, oder man macht es halt kaputt oder so.
Ja, du kannst das Display immer brechen, das stimmt schon.
Runterfällt.
Aber die Displays haben ja auch Godzilla Glass 5.0 ja, oder sowas ist jetzt mit drin und so. Die gehen ja tatsächlich nicht mehr so schnell.
Das stimmt. Ziemlich länger.
Gorilla Gas hatten wir mal als Sendung.
Das weiß ich noch.
Das war eine Sendung zwischen uns, Ingo. Ja.
Ah, gute Sendungstitel für 300. Okay. Dann kommen wir jetzt, machen wir nochmal einen harten Cut und gehen zu irgendwas in Python.
Was haben wir? Corning Chill Gorilla Gas Class 3.
Ja.
Was, wo sind wir? Chill in Python. Ach so, ja, der Global Interpreter Lock ist jetzt tatsächlich optional geworden, also quasi verschwunden, in der neuen Python-Version 3.13. Und das ist was Gutes. Das heißt, man kann jetzt quasi damit experimentieren, wie Multithreading ohne Global Interpreter Lock funktionieren kann. Kann man jetzt mit dem neuen Python 3.13 ausprobieren. Gibt's bestimmt auch wunderbare Dokumentation dazu, wie das dann auch einzusetzen ist und so. Und es ist halt soweit. Es ist jetzt offiziell, es hat viele, viele, viele Jahre gedauert. Und jetzt ist es erstmal da. Schon verrückt, cool.
Ja. Alles gut.
Ja, ich glaube, es ist cool. Aber noch nicht ausprobiert, aber es ist trotzdem cool, dass es jetzt soweit ist.
Ja, ist cool, dass es, also ich meine, es wird noch ein bisschen dauern, bis es halt wirklich überall
auch verfügbar ist, ja.
Ja, also 13 ist ja noch nicht released und also es ist jetzt auf dem Master gemerged, es wird es auch noch mal ein paar Jahre dauern, bis das vermutlich irgendwie, bis das bei Leuten ankommt, so richtig, aber bis das halt auch gut funktioniert, aber es ist natürlich sehr geil. Kann man gute Dinge mitmachen.
Mhm.
Ja, Hype, ich werde es meine Mimimi nicht vorziehen, aber Spoiler, Spoiler, wir werden noch mal über CPython sprechen.
Wow. Okay. Schön. Okay, jetzt noch einmal ein bisschen Nostalgie. Erinnert ihr euch noch an O-Game?
Was?
Was?
Nein.
Pasche Markus.
O-Game.
Aber O-Game. Das war dieses Browser-Spiel, wo du quasi im Universum irgendwie deine Kolonie zusammenklicken konntest.
Ja, 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 ewig her. Oh Gott.
Sehr, sehr lange her. Ja, das stimmt schon. O-Game ist lange, lange her.
Ja.
Jetzt ist es wieder da.
Okay, gab's
also
einige.
Ich habe gar nicht gewusst.
Aber ja. Warte mal,
O-Game war das Original.
Ja, ich, oder? Aber du springst hier mir zu schnell. Ich bin immer noch beim Toten der Woche und du wolltest jetzt schon weitergehen.
Oh, fuck, habe ich was versprungen.
Ja, ich habe gerade noch was eingefügt.
Ja,
Ingo hat keinen Titel gesagt.
So funktioniert das hier
doch,
nicht.
Aber die Sendung alles funktioniert so, dass ich den Titel sagen muss. Und du kannst den
ist okay. Ich hab's verstanden. Ich hab verstanden. Ich bin hier unterlegen.
Du bist hier nur so ein Plepp und Ingo ist der Podcast.
Wenn der Ingo irgendwas aus den News hier nach oben zieht, dann ist es einfach so, was wir zu machen.
Nein, ich habe nichts gezogen. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Wir hatten ja PostgreSQL vorhin schon mal ganz kurz und da kommt noch eine traurige Nachricht einer vom Core-Team oder jemand, der sehr stark in der Postgres-Community involviert ist und der die Firma Second Quadrat mitgegründet hat und dort viele, viele Leute vom Postgres auch mit dabei waren, ist leider viel zu früh gestorben. Ich glaube, da war irgendwas um die 60. Simon Ricks kannte ich jetzt persönlich tatsächlich auch nicht, aber genau, die Postgres-Community ist gerade in tiefer Trauer. Das wollte ich noch mitteilen, damit wir hier dieser Rubrik, sorry, dass sie jetzt noch mal ein bisschen wirklich
das war echt gemein
ins Tiefe abdriftet. Sehr schade. Wie gesagt, leider zu früh, definitiv zu früh gestorben. Simon Ricks, wir werden uns an ihn erinnern, für alle, die da in der Postgres-Community aktiv sind, die werden ihn wahrscheinlich näher kennen. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Vergnügen, ihn mal kennenzulernen, aber ja, traurig. Es kam irgendwie bei mir vorbei und habe gedacht, oh, blöd, das muss noch nicht sein. Muss noch nicht sein, aber ja. So, und jetzt kommen wir zum Untoten der Woche und jetzt kannst du mit deinem Star Wars Spiel dann nochmal anfangen.
Nochmal, zweiter Versuch. O-Game. Vielleicht erinnern sich ein paar Leute dran. Es ist schon sehr alt. Also
ich habe tatsächlich was anderes. Ich habe was anderes immer gespielt, aber was so ähnlich war.
Genau, da gab es klar solche Klonen. Speziell, es war halt auch so relativ gut und einfach zu klonen. Ja, also es war, du hast deine Kolonie auf einem Planeten, in einem Universum und hast quasi die Aufgabe, das dann zu vergrößern und da weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Dann gibt es verschiedene Ressourcen, die du da managen musst und es war quasi komplett textbasiert. Also du hast dann quasi so einen Text gehabt, wo dran steht, du hast jetzt 5 Maschinen-Dinge oder so und dann klickst du drauf, jetzt hast du 6 Maschinen-Dinge, aber noch nicht sofort, sondern du musst jetzt mal 3 Stunden warten.
Genau.
Und das war quasi so die Idee. O-Game wurde dann irgendwann mal pay to win anscheinend, laut diesem Artikel, laut dieser Primärquelle namens Tarnkappe.info.
Ah, ja.
Jetzt gibt es quasi das ursprüngliche Game, also quasi das gleiche Feeling. Pro Game heißt es dann auch von Programm, wenn es Leuten was sagt, von den Leuten da. Und dort kann man dann quasi das Spiel Open Source spielen, die alte Zeit wieder haben, wo man dann auf irgendwas warten musste 3 Stunden, damit man sich dann wieder einloggen kann.
Ja.
Ich fand's einfach nice, weil es schon
ich hab
auch schon Zeit versenkt. Ja.
Ich hab auch gefunden, was ich gespielt habe. Also auch von dieser selben Firma Gameforge irgendwie. Ich habe Galaxy Wars gespielt. Es ist quasi genau dasselbe, ne? Du sagst irgendwie hier, fliege zu dem Planeten und dann dauert es irgendwie stundenlang. Das ist schon witzig. Das ist schon ein seltsames Konzept gewesen. Aber ja, und dann hast du da irgendwelche Sachen gefunden und gegen Leute gekämpft und entweder hast gewonnen oder verloren.
Die Zahlen gehen hoch. Ja, das war das Wichtigste, ja. Die Zahlen gehen hoch.
Number go up.
Ja, und das war was Gutes. Es war quasi so ein bisschen so wie Cookie-Clicker, würde ich jetzt sagen, nur viel, viel komplexer. Aber das Konzept war das gleiche. Du willst, dass die Zahlen mehr werden. Und das dauert dann halt. Du drückst irgendwas und dann gehen die Zahlen hoch. Und ich würde fast sagen, dass Cookie-Clicker und diese Idle-Games auf diesen schon basieren. Ja, du wartest quasi darauf, dass was passiert. Und dann war das 3 Stunden oder 5 Stunden. Du kannst ab und zu was drücken, musst dich wieder einloggen.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe auch Galaxy Wars gespielt, wenn ich mir das anschaue. O-Game war, glaube ich, das für den amerikanischen Markt oder so. Aber das Konzept ist, wie gesagt, das
gleiche. Ja, ja, es ist auch von derselben Firma. Genau, also da, das war so die Abi-Zeit. Da habe ich viel von diesem Zeug gespielt, ja. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, aber ja.
Doch, wie gesagt, wenn ihr sowas wie Cookie Clicker spielt, dann ist das schon sehr ähnlich. Vom Konzept her einfach. Oder? Würde ich jetzt sagen. Das ist halt Multiplayer. Also ja. Galaxy Wars ist eher so ein Multiplayer, während das andere eher Singleplayer ist, aber so vom Konzept her, du drückst halt ab und zu mal irgendwas und guckst, was passiert, also wenn wir die Zahlen hochgehen.
Ja.
Du würdest das jetzt meinen, so wie ich das sehe. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Schön. Ja. Hat viele Stunden verbracht. Sehr schön. Könnt ihr jetzt nachspielen, wenn ihr mal doch nochmal irgendwie Lust verspürt. Pro-Game, ja.
Okay. Genau, Pro-Game. Genau. Oder ihr probiert die anderen Sachen aus.
Ist es gehostet? Also ist es irgendwo, oder muss ich es selber betreiben? Oder ist es...
Nee, es macht einer für dich quasi, aber es ist Open Source, also du kannst dir quasi anschauen, wie das funktioniert, genau.
Okay.
Also es ist quasi
mal Open Source bis die Server überrannt sind und das ist dann doch jemand...
Oder auch nicht. Nee, ja. Ich glaube, bei solchen Sachen, also das ist schon relativ schwierig jetzt, dass das überrannt ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist halt einfach so plain. Es passiert halt einfach nicht so mega viel. Ja. Du hast da nicht so das krasseste Backend. Das kannst du auch noch mit deinem einen PHP-Server irgendwie zum Laufen bringen.
Sagst du.
Sag ich.
Schöne Idee, finde ich gut. Also, kommt alle Pro-Game spielen. Wir sind hier auch in einem der Universen. Welches Universum bist du?
Hä, was? Ich bin gar nichts. Ich habe nichts gemacht, Mann. Ich habe nur gesagt, dass es gibt.
Universum 0, 1 ist schon zu. 2, 3, nur Registrierung.
Ja. Ach so, du willst jetzt hier Pro-Game spielen oder was? Na gut, dann mach ich das jetzt auch. Pro.
Live und Farbe
dann heute. Heute gar nicht mehr fertig. Ja,
ach. Genau. Was machen wir?
Geht damit zu Twitch. Der Felix und ich machen hier weiter.
Okay, ja, ich könnte euch bei Twitch für irgendwie
Universum 2
türkische Leute ausziehen, die kein Porn schauen.
Universum 2, ist das halt...
Was?
Müssen wir uns dann ausziehen? Oder?
Mhm. Hm. So. Also wenn du Geld verdienen also willst,
Universum 2, oder was ist das?
Nee, wir kein Geld. Ja, Universum 2, habe ich gesagt, ja. Schon die Idee. Okay. Bei dem einen steht irgendwie Registration Only. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Mit dem Login akzeptiere ich die Regeln. Aber ich muss jetzt einen Account erstellen. Ach du Scheiße.
Nee, du musst jetzt zuerst mal noch Ei der Woche sagen, dann mache ich mal weiter.
Okay, dann kommen wir zur Kategorie Ei der Woche. AI der Woche.
Sehr schön. Und zwar geht's um unser Lord and Savior Spreadsheets.
Ich habe gedacht,
was? Und
hätte ich jetzt gedacht.
So close. Es gibt diese großartige Seite, die spreadsheets.areallyouneed.ai heißt.
Mhm. Erzähl mir mehr.
Und anscheinend kann man da lernen, wie so ein LLM funktioniert in einem Spreadsheet.
Spreadsheet. Das ist cool.
Ja.
Das heißt, alles, was du brauchst für Statistiken, ist ein Spreadsheet.
Genau. Das ist einfach ein Spreadsheet. Weil Spreadsheet, cool. Ja, genau. Und sie claimen selber a low-code way to learn AI. Und da kannst du halt lernen, wie AI funktioniert und kannst halt dein LLM in Excel implementieren. Power. Da gibt es irgendwie so Lessons und
Deuterium Synthesizer.
Nein, du musst zuerst eine Solar Power Plant. Hast du nicht deine Nachricht gelesen?
Oh, scheiße, habe ich nicht gelesen. Aber Solarkraftwerk baue ich auch noch. Ja, ja,
doch. Solar Power Plant war das erste, was du bauen sollst, weil es stand da.
Oh, oh.
Tja, das war's. Lest du mal die Nachrichten, die dein Nachrichtenbot dir schickt.
Deuterium. Ja. Also wir sind Galaxy 2, ihr könnt uns, Universum 2, ihr könnt uns finden.
Könnt uns raiden, genau, so sieht's nämlich aus.
Sorry, AI der Woche sind wir immer noch. Spreadshirts is all you need, ich find's nicht okay.
Spreadshirts is all you need, genauso. Ingo.
Spreadsheets, ist alles egal. Spreadshirts is all you need.
Ingo ist schon komplett im Pro-Game.
Schön. Ich find's gut. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht viel mehr als die Domain angeschaut und fand das.
Okay. Du fandest es einfach nur lustig. Also
ich fand es sehr lustig. Ich fand es sehr lustig. Ich habe es nicht ausprobiert, ob das wirklich ein guter Kurs ist oder man da wirklich lernen kann, wie so ein LLM funktioniert. Sie haben da so Videos und so. Sieht eigentlich alles gut aus, aber ich finde die Domain lustiger, als dass ich jetzt mich wirklich lernen möchte, wie ein LLM funktioniert.
Warum willst du das nicht lernen, Mann?
Das interessiert mich einfach. Also, keine Ahnung.
Du bist echt...
Don't care.
Nicht in Ordnung.
Also, ich kann F machen, das reicht mir aktuell.
Can begin build mines. Ich muss Minen bauen jetzt.
Ja. Und dann Schiffe bauen.
Ja, das ist gut, dass Sie diese Nachricht gelesen haben, weil das sonst hätte ich es nicht gewusst.
Ich habe es ja schon falsch gemacht, aber ich muss jetzt eh erst mal 2 Stunden warten.
Ich brauche 11 more energy, erst dann kann ich das quasi bauen.
Um Schiffe zu bauen, musst du Raumschiffe
nee, erstmal musst du eine Solar Power Plant bauen.
Das klingt nach spannendem Podcast-Content.
Ja. Aber das ist, die Website ist genauso, wie wir es vorlesen, also für mehr Schüler ist es nicht.
Ja, aber...
Das sieht sehr, sehr schön aus. Okay, wir machen weiter, Mann. Jetzt warte ich auf meine Solar Power Plant. Mein Gott, echt.
Genau. Dann komm, mach mal weiter mit AI erfundene Software.
Genau, also folgendes. Es passiert ja ab und zu, dass quasi diese Sprachmodelle, die irgendwelche Software ausdenken. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal, irgendwelche quasi Features in Systemd, was sich da von dem Sprachmodell ausgedacht wird oder irgendwelche anderen Sachen. Und ab und zu ist es wohl auch so, dass es sich Software ausdenkt, die man installieren kann. Also sagt dann, ja, sag einfach pip install, bla 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 und stellt sich dann heraus, diese Software, was es dir da vorgeschlagen hat, gibt es gar nicht. Bis auf den Punkt, dass es dann jemand quasi doch erstellt hat und dann ist es Malware. Und das ist eigentlich schon super nice. Also du musst quasi nur erraten, was diese Sprachmodelle was diese Sprachmodelle dir vorschlagen würden, damit du dann dort Malware platzieren kannst. Und das ist nice.
So praktisch.
Der Artikel beschreibt es jetzt ganz gut. Es war hier irgendwie ein Paket namens Hugging Faces CLI und stellt sich quasi heraus, Hugging Faces CLI gibt es nicht, bis auf den Punkt, dass quasi jemand dort dann Malware hochgeladen hat. Also es war jetzt quasi eine Study da an der Stelle, aber prinzipiell, na klar, ich meine, warum nicht? Warum solltest du nicht die Möglichkeit nutzen, dass statistisch aus statistischen Modellen irgendwelche Quatsch rausfällt, was du dann aber ins Leben rufst?
So self-fulfilling prophecy.
Ja, genau.
Und dafür muss ich LLMs lernen.
Nicht lernen, aber du könntest dann vielleicht verstehen, warum das passiert ist. Also
warum ich das gut finden soll.
Nee, warum es quasi Halluzinationen gibt. Also warum aus diesen statistischen Next-Wort-Generatoren genau so ein Quatsch auch rausfallen kann. Weil du es quasi erwartest. Oder weil es quasi das Modell das erwartet, dass es geben muss. Mhm. Und ist schön.
Ich weiß nicht, ob es schön ist.
Ja gut, das ist nicht schön,
aber
Malware ist nicht schön, aber das weißt du nicht, irgendwas ist schön bestimmt, oder?
Irgendwas ist doch schön. Irgendwas daran ist bestimmt toll.
Ja, irgendwas ist toll. Ich glaube, dass jemand ausprobiert hat, dass gut funktioniert hat, ist cool. Und ja, genau, das kannst du vielleicht in deinem Spreadsheet dann verstehen. Ich glaube, ich muss dieses Spreadsheet jetzt durchspielen, aber ich muss erstmal in die Allianz gehen, die der Ingo gegründet hat.
Genau. Ich habe da Allianz gegründet.
Okay. Search Allianzen.
Und hab jetzt schon Solarkraftwerk gebaut.
Yeah, nice. Das läuft bei dir. Okay, weiter. Was haben wir noch für Sachen?
ChatGPT für Musik. Hast du schon?
ChatGPT für Musik. Ah ja, genau. Also es ist dieses Musikerzeugen basierend auf diesen Sprachmodellen oder auf der gleichen Technologie ist jetzt mittlerweile wohl schon so weit, dass es relativ gut ist. Und das ist schon krass irgendwie. Also das ist überhaupt das Richtige hier? Ist der Link überhaupt richtig? Nee, ist nicht das richtige Link. das, also quasi, du gibst quasi ein, so, du möchtest jetzt so Upbeat, Tempo, Hip-Hop, Mix mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Sachen drin haben, und dann kannst du noch sagen, worüber dieser Song gehen soll, und dann zockt es dir quasi einen Song basierend auf dem Input, den du gegeben hast. Und das ist schon richtig krass. So, warte, ja.
Dann werden demnächst auch die Streaming-Dienste geflutet. Nicht mehr nur das
mit Internet, so Quatsch,
mit Bildern, Videos und Texten, sondern auch, genau, die Streaming-Dienste.
Ja,
das,
ja,
Internet, ja, wird unbenutzbar werden.
Es wird noch mehr unbenutzbar werden, als es jetzt gerade schon ist, ja.
Ja, ja.
Du kannst halt einfach sehr viel AI-generierten Content, also
rauschurnen, ja.
Ja, ist, also ich meine, wenn es den Leuten gefällt und wenn Leute das dann hören, dann.
Aber die Sache ist quasi, wenn das auch wieder nur so eine self-fulfilling prophecy ist, also die Leute hören es, weil der Algorithmus das vorschlägt, weil dieser Algorithmus und dieses AI-Shit Freunde sind, ja, dann hast du auf jeden Fall ein Problem.
Ja.
Weil dann sagt dir der Algorithmus, yo, hier noch mehr AI-Zeug. Du hast aus Versehen, also.
Das eins hier geliked und aus Versehen, ja.
Ja, oder wir haben hier 300 Supermillionen AI-Musiks und plus 500 normale Musik, und dann nehme ich natürlich eins aus der Rubrik mehr.
Ja?
Tja. Und ja, also ich weiß nicht genau, vielleicht muss man jetzt voll aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit Quatsch hört, aber vielleicht ist es auch egal. Also vielleicht ist es ja auch in Ordnung. Vielleicht AI-generierte Musik einfach die Zukunft. Einfach,
also ja.
Vielleicht ist es das. Vielleicht brauchen wir keine normale Musik mehr.
Nee, das ist doch schön. Es hört sich dann irgendwann alles gleich an, aber bis dahin
hört sich ja also jetzt tatsächlich auch schon. Tatsächlich ist es bei diesem Musikgenerator schon oft so, dass sich Sachen gleich anhören. Also, dass der Stil sehr ähnlich ist, was da rausfällt. Aber ja, was du ja auch gesagt hast, ist schon jetzt so. Und was machst du da? Nix machst du da. Nee.
Ja. Warten, bis und die andere Musik geht ja wie auch nicht weg, deswegen glaube ich das so.
Es wird immer nur mehr Musik, das stimmt schon.
Ja. Darum ist ich finde dieses Argument immer so lustig, wenn Leute sagen so, früher war dies und das besser. So früher gab es bessere Filme und so, dann schau halt einfach die Filme von früher, du kannst ja,
ja
jetzt genau, hast du ja die Möglichkeit, die Filme von jetzt zu sehen und die Filme von früher und die Filme von früher und von früher und es wird ja eigentlich immer nur besser, weil
es also, wird mehr
klar, Kunde. so ein bisschen Problem hast du natürlich schon, dass Dinge irgendwann auch wieder depubliziert werden und nicht mehr wirklich verfügbar sind, auch mit Piraterie.
Echt?
Ja,
hast
ja,
also du irgendwas, was du nicht mehr bekommen hast?
Es hat's auch schon gegeben. Das Problem ist, wenn du so, ich meine, die Dinge, die wirklich gut waren oder die wirklich schlecht waren, die gibt's meistens noch.
Ja, aber dann alles, gibt's halt, was dazwischen ist.
Genau,
ist
dann gibt's halt so diese belanglosen irgendwas Actionfilme.
Aber vielleicht sind die auch einfach belanglos.
Ja, genau, aber wenn du die dann halt trotzdem mal schauen willst, weil du irgendwas gesehen hast oder das warum auch immer, und dann denkst, das wäre eigentlich mal interessant, dann ist zum Teil echt schwierig, Dinge zu finden. Und es hat es also auch schon gegeben, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, ja, dann schaue ich das halt nicht.
Ja.
Möglicherweise, weil Piraterie ist ja, das würde ich nie.
Irgendjemand hat das schon immer irgendwo noch.
Ja, ich würde nie. Ich habe es natürlich alles auf DVD gekauft.
Kann man nicht.
Auf Blu-ray.
Also du hast es ja auch, du machst es ja auch nicht, weil es verboten ist.
Genau.
Ist ja klar.
Nee, ich mache es, weil es Spaß macht.
Achso. Was?
Ja?
Was? Nein. Wir sind hier alle, wir haben hier nur Linux-Distributionen.
Linux-Distributionen.
Ja.
Genau.
Okay. Dann AI. Weiter noch?
AI.
Ja,
AI-Suchmaschinen.
AI-Suchmaschinen.
Genau. Und zwar habe ich Consensus-App mitgebracht.
Gesundheit.
Und das ist eine ganz interessante Website, die zu einer Fragestellung Scientific Papers durchsucht und dann der auch widerspiegeln kann über so ein Konsensus-Meter, wie die Meinung der Wissenschaft zu dem Thema ist. Also am besten funktioniert es mit Ja-Nein-Fragen. Und dann findest du entweder zu einer bestimmten These Zustimmung oder Ablehnung. Und das ist ganz interessant. Also sie lesen, die AI hat halt so eine Datenbank an Scientific Papers gelesen und zieht das heran und fasst also ihr das dann auch zusammen.
Im Prinzip so wie diese Meta-Papers, aber halt in schlecht.
Ja, genau.
Aber du musst die Meta-Papers komplett lesen. Und das Ding hat das schon gemacht.
Ja, aber also die Meta-Papers kannst du auch ja nur immer zur Conclusion runterscrollen und einfach die Conclusion lesen.
Aber...
genau, aber die Metapapers gibt es halt nicht zu deiner Frage, sondern die Metapapers gibt es zu den Fragen, wo jemand ein Metapaper erstellen wollte. Und das Ding hier kannst du mit jeder Frage füttern. Ja.
So.
Mhm. Ich habe cool. übrigens das Ding gefragt, ob Kubernetes das Beste seit geschnittenem Brot ist. Das sagt ja.
Okay. Na gut, wenn ich meine, wenn Mr. Research Paper das sagt, dann stimmt das wohl.
So. Nur, dass wir das auch mal geklärt haben.
Bei mir sagt Sign in first. Naja.
Also, ich würde sagen, Frosch essen ist nicht besser als Kubernetes oder gleich so gut. Kommen wir zu den News, oder? Oder gab es jetzt zu dem Research Paper Search noch was zu sagen? Weil ist auf jeden Fall ein nettes Tool. Also, das bookmark ich mir mal gleich. Das kann man bestimmt mal verwenden. Ob das dauerhaft sinnvoll ist, muss ich noch zeigen, sozusagen. Aber zumindest hat man so einen schönen, genau, hat man diesen schönen Mieter da. Ob der wirklich aussagekräftig ist, muss man nochmal schauen. Aber scheint ein cooles Konzept zu sein. Gut.
Mhm.
News? News?
Haben wir News?
Ja.
Ich habe gedacht, das waren...
Fangen wir mit dem Wichtigen und dem letzten an, frisch aus der Druckerpresse. Der Toner ist noch schwarz.
Ja.
Oder
der digitale Toner oder was?
Sam Bits noch frisch.
Sam Bankman-Fried wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Ja.
Schade. Wer ist Sam Bankman-Fried? Das ist derjenige, der hinter dem FTX Crypto-Exchange-Betrug steht. Und er hatte zu seiner Verteidigung zu sagen, ich wusste halt nicht, was läuft.
Oh,
hat ihm keiner geglaubt. Ja, und die Staatsanwaltschaft sah das als erwiesen an, dass er das missbräuchlich und von Gier getrieben hat vor die Wand fahren lassen. Und vor allem, er hat eine Art Schneeballsystem aufgebaut. Hm. Und mit den Sachen, mit den Geldern, die neu eingezahlt wurden, andere Gelder, die abgezogen werden sollten, bedient. Und das funktioniert halt nur so lange, wie nicht zu viele Leute gleichzeitig Geld abziehen.
Und halt richtig viel Geld, ne?
Das ja, ging halt, glaube ich, richtig viel Geld. Wie das Krypto halt so dann schnell zusammenkommt.
Muss ja auch lohnen, genau.
Ja. Gut, aber es hätten auch
115 Jahre ist schon wenig.
Es hätten auch 115 Jahre oder sowas sein können, ne, habe ich irgendwo gesehen. 110. Ja, 110 Jahre wären auch möglich gewesen. Da ist er mit 25 ja fast noch gut bedient. Und ich meine, bei guter Führung kommt man ja dann wahrscheinlich eher schon nach 15 oder sowas raus. Aber trotzdem ist, glaube ich, Gefängnis nicht so lustig. Also.
Ja. Geldwäsche, Anlagebetrug, also ganz viel Betrug ist er zu verurteilt worden.
Aber ich meine, also den Leuten irgendwelche Bitcoins aufzuschwatzen und dann, oder es waren ja nicht Bitcoins, aber irgendwelche
Krypto-Zeug. Diese ganze Krypto-Szene ist so eine Szene für sich.
Ja. Schwierig.
Das Halving war gerade erst. Da waren die
also Leute, ich meine, es ist halt auch ein bisschen naiv zu glauben, dass das nur weil es jetzt halt irgendwie digital ist und so, dass man da jetzt einfach betrügen kann. Das schon auch. Also hätte man jetzt irgendwie schon auch mitrechnen können, dass es dann irgendwann vielleicht doch mal noch Konsequenzen hat. Oder zumindest haben kann.
Gut, ich kenne den jetzt nicht persönlich, aber alles, was ich so gelesen habe, scheint er ja schon sozusagen ein netter Typ gewesen zu sein oder ist immer noch. Hat sich ja auch so ein bisschen altruismusmäßig verhalten. Ich weiß nicht, ob er da jetzt wirklich einfach reingerutscht ist oder.
Ich glaube, das war immer nur,
oder ob das nur sein, keine Ahnung.
Also, am Ende war es wohl so, dass das war eher so sein Image, was er gerne für sich hatte. Und es war dann gar nicht so sehr, also in den Interviews danach oder in den Sachen, die da rausgekommen sind, war das dann wohl eher so, ja, die Leute erwarten das von mir, dass ich so bin und ich spiele quasi diese Rolle, aber in Wirklichkeit ist ein Arschloch.
Okay.
Ich glaube, gerade ein bisschen zusammengefasst, aber er war nicht so nett, wie er sich dann da gegeben hat.
Okay. War auch so das.
Also speziell wurde dieser komplette Bust dann passiert ist, da kam er dann diese Stories raus. Davor war er quasi das Gottes, quasi gesandter Gottes dieser Szene da. Und das ist natürlich auch toll zu über sich zu denken, ja. So.
Ja. Also, ja. Also, ich meine, offensichtlich ist er ja schon nicht ganz so unschuldig. Ja. Zumindest ist er jetzt verurteilt worden dafür. Ja, zumindest sah das Gericht das ja als erwiesen an, dass er.
Es ging wohl auch viel an seine Freunde und Familie, an dem Geld. Also viele, nicht so ein paar Tausend, sondern so ein paar hundert Millionen oder sowas ging dann quasi an seine Kumpels und so. Und ich weiß nicht, wie altruistisch das ist.
Ja, also er hat sich ja so dieses Image aufgebaut, aber also weiß ich nicht. Schwierig.
Auf jeden Fall. Also Verbrechen lohnt sich nicht. Weiter im Text. Die Großen, die immer Verbrechen machen, was mit denen?
Da lohnt es sich.
Genau, das ist ja das Schöne. Je größer man ist, also wenn du klaust, dann viele Millionen direkt. Gut, manchmal wie bei dem Sam da geht's vielleicht auch schief, aber eher mal gleich in die Vollen treten. Du willst jetzt auf Apple, Facebook und Google und Co. raus, ja. Aha. Mhm. Was machen die? Oder was machen die nicht?
Die hören einfach nicht auf die EU.
Hat Microsoft ja schon immer vorgemacht. Also
das ist auch so ein bisschen tragisch, dass sie in dieser Auflistung nicht dabei sind, weil das suggeriert so, wenn man nur die Schlagzeile liest, das suggeriert so, Microsoft sind ja die Guten. Und guess what? Sie sind es nicht.
Was? Verrückt. Erzähl mir mehr, Markus.
Absolut überraschend.
Gut, aber erstmal zu der Schlagzeile, von der wir hier anfangen. Die EU hat den Digital Markets Act rausgehauen und stellt jetzt fest, dass Apple, Meta und Google sich da nicht compliant zu verhalten. Und deswegen haben sie jetzt ein Verfahren eingeleitet, um das genauer zu untersuchen, inwieweit das der Fall ist und was sie dagegen tun wollen. Die Investigations werden allerdings so rund 12 Monate brauchen. Das heißt, nächstes Jahr um diese Zeit werden wir Neues davon hören. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Änderung in iOS 17.4. Also, jetzt sind wir schon wieder bei iOS, aber ich habe gehört, wir haben da was aufzuholen. Die sind ja vor allem durch die EU getrieben worden. Also, dass wir jetzt Sideloading haben auf iOS und alternative Marketplaces, das ist eben die Regulation von der EU. Wie Apple das umgesetzt hat, ist höchst zweifelhaft und man kann sich nur eigentlich als Verbraucher nur wünschen, dass die EU da auch nochmal energisch drauf antwortet und Apple sagt, so nicht.
Warum? Was ist da das Problem? Ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt. Ich weiß nur da genau, dass sie jetzt alternative Marketplaces anbieten müssen, zumindest in der EU, ne? Also die Sachen, die ausgespielt werden, wieder nicht in der Schweiz, ne?
Ist das erste Mal, dass es nicht in der Schweiz ist. Das ist das Interessante. Apple hat hier was ausgespielt, was wirklich nur in der EU gilt. Ansonsten war es in der Regel so, weil der Schweizer Markt so klein ist, dass wenn was für Europa gemacht wurde, es einfach für die Schweiz mit ausgespielt wurde. Ja. In diesem Fall ist das nicht passiert. iOS 17.4 verhält sich in der Schweiz anders als in Deutschland. Und das ist echt interessant. Ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass was die Umsätze angeht, die Schweiz sehr wohl ein relevanter Markt ist und nicht einfach nur klein. Und Apple sich deswegen da anders verhalten hat und auf der anderen Seite auch nur so wenig wie möglich klein beigeben wollte gegenüber der EU. So, was ist der Punkt, wo ich finde, dass sie die EU ein bisschen vorführen. Und der eine Punkt ist, dass sie beim Implementieren dieser alternativen Marketplaces ist es jetzt so, dass Leute, die eine App in einem alternativen Marketplace veröffentlichen, damit rechnen müssen, pro Download 30 Cent an Apple zahlen zu müssen.
Okay.
Unabhängig davon, ob sie selber Geld für die App nehmen oder nicht.
Was aber das erst Ganze ab 1 Million ein, oder was war das?
Ja, genau, das, genau wollte ich gerade drauf kommen. Was das Ganze zu einer völlig unkalkulierbaren Geschichte werden lässt für Open-Source-Projekte oder eben Startups, die ihre App raushauen wollen und nicht über den Apple Store gehen wollen oder können. Weil es gibt diese Grenze ab 1 Million Downloads. Aber wenn dein Projekt dann plötzlich viral geht und irgendein TikTok-App-Reviewer dich hypt, yeah, dann hast du auf einmal 5 Millionen Downloads und bist mit massiven Zahlungen an Apple konfrontiert und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie du damit umgehen sollst. Und das trifft aber nur zu, wenn du außerhalb des Apple Stores publizierst. Wenn du innerhalb des Apple-Universums bleibst, ist alles wie bisher.
Sind kostenlose Downloads kostenlos. Naja, ja, wobei, genau, du musst ja erstmal Geld investieren, um überhaupt in den Apple Store reinzukommen.
Ja, das ist nicht anders im Google Store, ne? Die haben ja beide die Lizenzkosten.
Ja gut, aber da kann ich ja hier in dem FreeDroid Store mich irgendwie auslassen. Gut, das müssen die Leute natürlich installieren.
Ach so, ja.
Aber, FDroid. Aber das ist ja relativ einfach bei Android, ja, da sagst du einfach, ja, willst du aktiviert haben, das von fremden Quellen. Klar, das muss man sich bewusst machen, dass das eventuell ein Problem sein könnte, aber dann hast du das einmal aktiviert, dann lädst du diesen FDroid Store runter und dann kannst du da
ja
alles, was da publiziert ist, auch installieren. Das geht ja bei Apple eben nicht.
Ja, du kannst auch allgemein sideloaden, was, glaube ich, unter Apple-Dingern auch nicht so funktioniert, oder? Also jetzt quasi einfach an dein Telefon, an deinen Computer anstecken und dann sagen, ADB install oder so.
Ja, genau. Und dann irgendwelche APKs hochladen, ja.
Ja.
Genau. Das andere, wo ich finde, dass sie noch über das Ziel hinausgeschossen sind, ist, dass sie PWAs de facto getötet haben. Also PWAs sind Progressive Web Apps. Das ist, wenn eine Website dir anbieten kann, ihr Logo auf deinem Homescreen abzulegen und du dann beim Klick auf das Logo die Website sich öffnet, jedoch ohne die Browser-Bedienelemente, so dass es aussieht wie eine App, die Website dann aussieht wie eine App. Und wenn du dann Apps, Website-App technisch das richtig implementiert hast, dann kann es sich auch so verhalten wie eine App und eigentlich alle Web-Frameworks unterstützen das und es wäre, wenn Apple das besser unterstützen würde, eine wunderbare Möglichkeit, leichtgewichtige Apps rauszuhauen und auf die Geräte zu bringen. Die Unterstützung war schon immer stiefmütterlich, offensichtlich strategisch getrieben davon, dass Apple eigentlich nichts neben dem App Store haben möchte, weil ihnen da ja potenziell Revenue verloren geht. Jetzt ist es so, dass mit den Änderungen, die die EU vorgeschrieben hat, eben nicht nur die App Stores, der alternative App Store freigegeben wurde, sondern auch, dass du andere Browser Engines auf das Gerät bekommst. Es gab bisher schon für iOS auch einen Firefox Browser und einen anderen Browser, aber das war eigentlich nur ein Marketing-Gag, weil innerhalb dieses Browsers immer WebKit lief, immer die Engine von iOS, von Apple.
Es war quasi ein Skin für den Browser.
Genau, weil, ja, richtig. Und mit iOS 17.4 ist es jetzt auch erlaubt, dass richtige andere Browser-Engines installiert werden können und als Standard-Browser ausgewählt werden können. Es gibt also jetzt den echten Firefox auf dem Android, auf dem iOS.
Mit echter eigener Engine.
Echte eigene Engine. So, und wenn du dann aber nicht oder nein, sie haben es einfach nicht gut hinbekommen, insofern, dass wenn du jetzt eine PWA startest, du immer die Browser-Controls drumherum angezeigt bekommst. Du kannst das nicht mehr in diesem Fullscreen-Modus starten. Und damit sind PWAs irgendwie nicht mehr so sexy und funktionieren gar nicht mehr so barrierefrei, wie man sich das wünscht. Ja, und dieses Kaputtmachen von einem Feature oder von der Technologie eigentlich ist eigentlich auch was, was nicht okay ist. Und Apple sagt, ja, die EU ist schuld. Wegen denen mussten wir das kaputt machen.
Ja.
Ja. Und ich bin mir sicher, es hätte da auch eine andere Lösung gegeben.
Also auf diesem technischen Weg, das zu boykottieren, ist ja natürlich auch schon ein Killer-Move einfach. Weil dann kann man sagen, ja, wir haben alles versucht, geht halt nicht besser.
Ja.
Krass, ja.
Genau, es gibt diesen Tweet von den VLC-Menschen. App Stores were a mistake.
Ja.
Und
fürs Internet ja. Fürs Internet ja. Für die App Store Owner, für die beiden großen nicht.
Genau, aber für User und für Leute, die Dinge in App Stores bereitstellen wollen, war es ein Mistake.
Ja. Ja, wobei das aus Leute, die da was bereitstellen wollen, Sicht, kann ich das so eigentlich immer noch nicht unterschreiben, weil es vorher nie so einfach war, mit so einer so großen Reichweite Software auszuliefern.
Ja, aber was bringt dir das, wenn du die zum Beispiel nicht mehr updaten kannst? Also super cool, also das ist genau das, was sie bei VLC jetzt halt das Problem haben. Sie können halt die Android-Version nicht mehr updaten. Also super cool, jeder kann VLC installieren, aber die App ist halt irgendwie die App, die sie vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so hochgeladen haben und sie können halt keine Updates mehr machen.
Weil, sind sie ausgesperrt worden oder was ist da bei VLC der Fall?
Sie können keine Updates mehr machen, weil sie die Private Keys dem Store handovern müssten, um ein Update einzuspielen.
Ach so.
Und das wollen sie halt nicht aus offensichtlichen Gründen. Oder sie müssten irgendwie Support droppen für irgendein API-Level, was irgendwie ein Großteil der Userbase wäre.
Mhm.
Und das heißt, faktisch können sie halt kein Update machen.
Ja, okay, dieses
ähnliches
Großteil
Problem
der Userbase,
Windows
das macht
Store.
Das halt das so macht Apple Store halt ganz eiskalt auch, ne? Das ist einfach, sie wollen die sehr voranbringen. Das ist ein Problem, stimmt schon.
Genau, also das heißt, zu welchem Preis hast du viele User? Mhm. Das ist halt so ein bisschen. Mhm. Ja, also ich sehe den Punkt, den du machst, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ein starker Punkt ist, weil schlussendlich wirst du halt trotzdem irgendwie vom Store gemobbt.
Ja, die Leute werden bevormundet und es ist nicht immer klar, ob das zu ihrem Vorteil ist. Also bei der ganzen App-Review-Geschichte, die Apple macht, ist es sicherlich zum Vorteil oder anscheinend zum Vorteil von einer Menge der Users, weil die Qualität der Apps, denke ich, im Schnitt schon höher ist als auf Google. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist klar, haben sie dadurch eine Macht auch zu entscheiden, wer darf rein und wer nicht.
Ja, und es ist halt, also ich meine, müssen wir uns auch nichts vormachen. Der Review-Prozess, erstens mal ist er nicht gut, zweitens mal ist er halt arbitrary und halt jedes Mal anders und es ist halt,
Nee, aber das Ergebnis, wenn man jetzt so die beiden Stores vergleicht.
Ja, aber da bin ich also.
Im Ergebnis sieht das bei Apple schon besser aus. Alle Schwächen, ich stimme dir komplett zu, alle Schwächen sind da, die du nennst, das ist so.
Ja, aber also bin ich mir nicht sicher, ob das im Ergebnis wirklich so signifikant besser ist, dass es rechtfertigt, dass im Prinzip jeder, der eine App da hochladen will, einfach wirklich, wirklich zufälliger Diskriminierung ausgesetzt ist. Also sie haben ja trotzdem Malware, sie haben ja trotzdem Probleme, sie haben ja trotzdem irgendwelche Apps, die irgendwelchen Scheiß anzeigen und so. Also das ist halt, das kannst du wie nicht komplett lösen und der Trade-off, den sie da machen, ich persönlich sehe das nicht. Also ich sehe nicht, dass irgendwie der App Store auf meinem iPad jetzt so signifikant besser ist oder dass der Play Store auf dem Android so signifikant schlechter ist, dass man sagen würde, ja, das ist halt das, was du bekommst. Aber, also ja. Ist natürlich auch mein persönlicher Eindruck und jetzt halt von wie ich das benutze und ich weiß nicht, wie sehr sich das appliziert auf alles.
Auf alles.
Alles, alles, Tim.
Auf die Welt.
Auf die ganze Welt.
Ja, wie die App Stores sich auf die Welt.
Genau. Applizieren. Ich habe natürlich kein Research gemacht dazu.
Gut.
Warum nicht?
Überraschenderweise. Von wo waren wir eigentlich abgebogen, dass
du
hier
könntest da sind? diese eine Engine da fragen. Ja, das war die Frage nochmal.
Ist der Apple Play Store
Apple
besser als
Play Store?
Ich habe das gerade eben versucht, das war nicht zufriedenstellend, was da rauskam.
Fragezeichen.
Also, weil der hat aus der Frage irgendwie gemacht, some studies suggest that the Apple App Store apps for the Mediterranean Diet
What?
Are of higher quality. Und ich habe nicht nach der Mediterranean Diet gefragt.
Ja, aber das ist interessant. These studies suggest that Android may offer better platform and performance features and user-contributed constructions, while Apple currently leads in app downloads and purchases, which expectations of Android is potentially to dominate the future.
Ah, ja.
Ich habe hier gefragt, ist der Apple Play Store better than the Android Play Store? Ist das Apple Play Store überhaupt? Ich weiß, ich glaube, das heißt gar nicht so, aber der hat verstanden, was ich meine, deswegen ist es nice.
Ja.
Aber es geht hier eher quasi darum, wo am meisten Shit runtergeladen wird und wer am meisten Geld macht und nicht. Also, er kann besser Ja und Nein antworten, das hatten wir ja gerade.
Mhm. Schwierig, aber ja, klares vielleicht. Wir sind abgebogen von, dass die hier EU ein Verfahren gegen Apple, Meta und Google eingeleitet hat, aufgrund ihres neuen Digital Market Acts.
Mhm. Achso, ein Jahr dauert's jetzt.
Genau, das geht jetzt ein Jahr ungefähr, glauben Sie. Und werden wir sehen. Aber jetzt kommen wir zu hier. Meta macht Facebook Messenger und Facebook Messenger ist gut? Oder was der Take?
Der ist bestimmt total gut.
Das ist, glaube ich, das war eher die Geschichte, dass sie sich tatsächlich, also das Facebook als erster Messenger von diesem großen Messenger gesagt hat, ja, wir probieren das jetzt mal aus. Also quasi das Öffnen anderen Messengern gegenüber, aber dann haben schon viele gesagt, naja, wollen wir eigentlich nicht. Also so Threema hat gesagt, naja, das ist mir zu blöd und irgendwie was werden noch gesagt, Signal hat auch gesagt, das ist doof.
Okay.
Also mal gucken, wie gut es überhaupt irgendwer irgendwie nutzt, diese Funktionalität, dass man mit verschiedenen Messengern messengern kann.
Aber Meta muss, ne? Also auch
Meta muss.
Ja.
Wegen diesem EU-Dingens,
ja.
Was wir gerade
haben. Digital Market Act.
Ja.
Genau.
Und das
aber die hätten da bestimmt auch irgendwelchen Quatsch machen können. Die hätten auch sagen können, ja, alle kriegen quasi so ein ASCII-Penis an ihren Text rangemalt, wenn die von woanders kommen und nicht von Facebook-Messenger.
Sie machen das für what? Also
für WhatsApp in Europa.
Für WhatsApp?
WhatsApp
und WhatsApp war ja früher, also wo siehst du Facebook? Also der Link ist WhatsApp. Der Link sagt WhatsApp, der Link sagt nichts von Facebook Messenger.
Sorry, Facebook Messenger ist für mich WhatsApp, ich habe keine Ahnung, gibt's einen Unterschied?
Ja, gibt's einen Unterschied. Aber
Also Facebook Messenger ist eine eigene...
Aber es ist alles Facebook, aber alles Meta, ist okay. Es ist
Meta Messenger.
Wie auch immer, aber hier Facebook Messenger war ja, also bevor sie von Facebook gekauft wurden, hatte das ja früher konnte man das ja mit XMPP, oder? War da nicht
was?
Ja, so konntest wie bei nicht? Google ja auch.
Wie bei Google auch.
Ja, genau. Wie ganz viele. Gehen sie einfach zurück zu dem, oder was
ich
ist?
Ich glaube nicht.
Weil das wäre schon lustig.
Nee. Die sagen bestimmt, hier, wir haben voll die API oder so. Ja.
Nee. Ich weiß nicht genau, wie sie es umgebaut haben.
Also wissen wir nicht, aber sie machen irgendwas.
Mhm.
Being an app that provides messaging service to end users in Europe, keine Ahnung, steps to review.
Developer documentation.
Review the reference offer, musste ein NDA unterschreiben. Also wissen wir nicht. Keine Ahnung.
General note on architecture. Partner user devices connect to the WhatsApp server using WhatsApp's proprietary XML protocol based on XMPP. Also es basically ein bisschen extended XMPP.
Mhm. Aber jetzt darfst du wieder. Ich glaube, das ist das.
Ja, ja, genau. Jetzt also, sie haben abgestellt irgendwann dann und jetzt machen sie einfach wieder auf und sie haben halt irgendwelches Zeug dran gebastelt, weil sie halt ja, weil XMPP ja, weiterzuentwickeln, wenn du das eh nur intern machst, natürlich.
Geht dann viel schneller, muss nicht durch irgendwelche
komischen genau.
Gremien. Genau, weil sie ja so die End-to-End-Encryption entsprechend haben, die ja, ja, die
ja, aber gibt's ja für XMPP auch.
Ja, Omimo und Co., ja, ja aber also. Genau, die haben sie ja die eigene, beziehungsweise haben ja die genommen, die ja. Auch Signal hat, ne? Ja. Ist ja dieselbe. Deswegen eigentlich müsste man mit Signal relativ einfach sprechen können sogar noch, aber ja, keine Lust. Wollen sie nicht.
Ja, weiß nicht. Was Signal will nicht.
Gut, gleiche so Krypto, also nur weil sie die gleiche Krypto machen, heißt ja nicht, dass sie gleiche Protokoll machen. Das ist natürlich schon also nur weil das eine das andere encrypten könnte, ja, wenn du dann nichts mit dem Inhalt machen kannst, bringt dir das auch noch nichts. Aber ja, also ich meine, theoretisch wäre schon geil, wenn du aus deinem Signal in deine WhatsApp-Kontakte anschreiben kannst.
Ja, wenn du da in diesen komischen Gruppen drin sein könntest, ja, das fände ich ganz nice.
Das wäre ganz lustig.
Mhm, das fände ich.
Also ich meine, wenn wir ehrlich sind, technisch, es gibt nicht wirklich einen Grund, warum das nicht geht. Mhm. Also die machen schlussendlich alle ungefähr das Gleiche.
Ziemlich genau das Gleiche, ja.
Messaging ist jetzt nicht so ein ultra komplexes Problem.
Mhm. Doch.
Ja.
Oh.
Aber ja, hier gibt's irgendwie so Paper und da kannst du vielleicht.
Aber es will jedenfalls keiner mit WhatsApp spielen. Mal gucken, wann der erste sich doch
noch
mal traut.
Noch nicht. Ja, ja, aber ja, du musst ja diesen proprietary Quatsch machen und den NDA unterschreiben und keine Ahnung was.
Ja. Mal gucken, ob sich jemand klar, traut. Man da oder ob das einfach dabei bleibt, dass jeder.
Ja.
Dass die Fälle einfach verteilt sind und jeder versucht, weiter auf seinem Vorteil zu bleiben. Oder auch nicht.
Mhm.
Ja. Okay. Gucken wir, wie sich das weiterentwickelt, ob sich das weiterentwickelt. Aber es geht hier um den WhatsApp-Messenger. Nur war das mal das mal hier noch. WhatsApp. Ich weiß nicht mehr, wie man WhatsApp schreibt, aber gut. Gut. Dann Apple Curl Incident Nummer
ja. 10104. Ja, ja. Hier, Curl, wenn wir sind bei Apple und wie toll
Apple ist.
Did you know macOS liefert ein Curl, also bundelt ein Kernel-Binary, aber ist leider nicht ganz das offizielle Curl-Binary. Sie haben da einfach Dinge reingehackt und es verhält sich halt slightly anders und eines der Probleme zum Beispiel ist, dass das Apple-Curl automatisch auf die System-CA zurückfällt für Certificate Check. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn das CA in deinem macOS drin ist, dann findet Apple Curl das okay und validiert das auch, wenn du gesagt hast, so, ja, nur, check mal nur dieses CA.
Ah. Okay.
Und dann, this is a security problem because now suddenly certificate checks pass that should not pass.
Mhm.
Und Apple sagt einfach so, ja, ja.
Das ist gut, genau.
It's intentional.
Das wollten wir so. Und dann wollten, dass es weniger Security-Probleme
gibt.
Genau,
wir wollten das weniger secure, weil. Und es halt auch nicht wirklich dokumentiert und es halt, du benutzt halt Curl und es verhält sich einfach slightly anders und es halt einfach so. Und Apple macht das für ganz viele der Standard-Tools und das schon so ein bisschen. Naja.
Bisschen doof.
Gar nicht mal so praktisch.
Mhm.
Würde ich jetzt sagen. Aber müssen Sie selber wissen, ich habe keinen Mac, darum.
Genau, Markus hat einen Mac.
Der muss das ist ein Problem für Markus. Tut mir leid, Markus.
Vielleicht will er das auch so. Ja. Ich meine, wenn Mr. Apple sagt, das ist eine gute Sache, vielleicht ist es einfach das.
Ja. Eben, das nicht zu viel hinterfragen.
Ja, einfach damit sein, ja, einfach leben und leben lassen.
Genau. Das lustige Side-Problem von dem ist, dass sie natürlich dann Bug-Reports bekommen. Also Leute, weil du benutzt halt Curl und dann denkst du, Curl ist kaputt und dann machst du halt einen Bug-Report gegen Curl und nicht einen Bug-Report bei Apple.
klar, bei Apple kriegst du auch keine Antwort, bei Kirk kriegst du nicht seine.
Ja, genau. Und ja. Bisschen fucked, aber was willst du machen?
Sounds like it.
Ja.
Genau.
So.
Warum?
Dann lass uns doch lieber zu lustigen Sachen kommen.
Genau, lass mal was Witziges erzählen.
So Türschlösser in Hotels. Die
Türschlösser in Hotels.
Vielleicht genau, haben die ja auch, kann man die mit auch mit Curl hacken, wer weiß.
Ja. Ich weiß nicht genau, ob es mit Curl ist. Ich glaube, mit relativ einfachen Maßnahmen sind die dort gut hackbar. Und es kam natürlich mal wieder raus, dass es so ist. Also ich meine, man hat es ja irgendwie vermutet, ja, diese komischen, diese shitting Karten mit diesen, die da irgendwie schon seit 10 Jahren drin sind, die halt, weiß nicht, die, wo halt irgendjemand mal Geld mitgemacht hat, diese ja. Dinge, diese Schlösser zu verkaufen. Mhm. Und jetzt kam es halt mal wieder raus, dass dort einige von diesen Schlössern angreifbar sind, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und es glaube, es gibt auch ein Proof of Concept für dieses bestimmte Schloss, was dort betroffen ist, beziehungsweise für die Gruppe von Schlössern. Ist natürlich schon ein bisschen doof.
So sad. Ja, ja, das ist auch ein bisschen creepy, weil das ja dann im Prinzip heißt, dass jeder in dein
Zimmer reinkommt.
Jeder, Zimmer reinkommt, der so ein bisschen sich anstrengend einfach in dein Hotelzimmer reinkommt.
Mhm,
genau. Und irgendwie, naja, schon gar nicht so geil.
Mhm. Genau, und
also diese, ja, diese
es gibt wohl die Möglichkeit jetzt gerade.
Ja, MyFair Classic. Genau. Hm.
Ja, ja, genau, genau solche Sachen. Jahrzehnte alte Technik ist genau das, was man sich so vorstellt. Ja, es gibt quasi dann auch so ein Master Key, mit dem du dann einfach alle Schlösser aufmachen kannst. Und so. Super praktisch. Unsaiflock ist die Webseite, Saiflock ist die Firma, die das herstellt. Und da gibt's quasi nochmal die Beschreibung. Also benutzen tatsächlich MyFair Ultralight. Also noch nicht mal die MyFair Classic. Wenn sie MyFair Ultralight benutzen, dann sind sie quasi geupgradet. MyFair Classic sind quasi noch die alten.
Okay.
Die einzige Möglichkeit ist quasi so ein Hardware-Schloss, wenn du das noch an deiner Tür hast, dann benutzt du das am besten mit. Tja.
Das schützt dich aber nur, wenn du drin bist. Das stützt halt nicht deine Sachen, wenn du sie im Hotelzimmer lässt.
Genau, die musst du dann nochmal in so einen extra Safe einschließen, der aber genauso sketchy ist wie wahrscheinlich dein Hotel. Ja.
Ja, passiert.
Was du jetzt machen musst, updaten.
Ja. Ah ja, 36% haben wir schon geschafft. Sie sind das
na dann.
Langsam. Irgendwann nächstes Jahrzehnt sind sie durch. Ja. Aber auch andere Sachen werden angegriffen, sehe ich hier gerade.
Oh nein.
Ja, auch Sportturniere.
Ja, ja, also Sportturniere auch wieder Primärquelle.
Tarnkappe.
Heute läuft's bei uns, ja. Tarnkappe. Es gibt, ich suche mal
beste
eine andere
Quelle.
Primärquelle.
Nein, die ist die beste.
Nee, das ist schon, die ist schon super. Und zwar geht es quasi darum, um ein E-Sports-Turnier, ja. Das ist ja erstmal prinzipiell nichts Besonderes, aber es war quasi so ein Ranked oder sowas, keine Ahnung, so ein wichtiges Turnier, ja. Jetzt gibt's ja verschiedene Ligen und so. Und zwar in dem Spiel Apex Legends. Und dort ist quasi so ein Spieler und der spielt so ganz normal und auf einmal wird bei ihm quasi so ein Hack-Tool aktiviert, während er spielt. Ja. Und er hat das quasi nicht selber irgendwie gestartet und dann ist es irgendwie aufgefallen, sondern er wurde quasi gehackt während des Spiels und dieses Cheat-Tool wurde dann quasi für sein Spiel in seinem Spiel aktiviert. Und das ist schon wirr einfach. Komplett
abgefahren. Okay, und ist er geblockt worden dann von dem Spiel oder was? Also
er ist nicht geblockt worden von dem Spiel, sondern er hat quasi weitergespielt, weil er dann irgendwie glaubhaft beweisen konnte, dass er das nicht gemacht hat.
Aha.
Genau, das ist, aber er wurde quasi, während er dieses Spiel hatte, gehackt. Ich habe gar nicht gewusst, dass, also ich meine, ist klar, dass es irgendwie funktioniert, aber dass es tatsächlich auch so genutzt wird, ist schon echt vollkommen verrückt einfach. Mhm. Und vielleicht sehen wir sowas öfter. Gehackt werden während irgendwelche Sachen quasi laufen.
Während man live auf Twitch
genau, sich auszieht oder
nicht
so.
Auszieht, genau. Ja, okay.
Und dann sieht man auf einmal, dass du irgendwelche Filter anhast oder so.
Ja, ich hab Filter.
Ja, na, halt solche Verschönerungsfilter oder so. Keine Ahnung. Gibt's ja auch. Gibt's ja alles. Du weißt ja nicht mal, was real ist. Genau, TechCrunch war die offizielle Quelle, das war quasi nur einmal bei der weitergeleitet, genau. Und witzig, also
so halb, ja.
Witzig, nicht witzig für ihn wahrscheinlich, aber
ein bisschen nicht witzig für ihn.
Sehr angepisst, ja.
Ja, na gut. So, dann hast du noch was, irgendein CVE?
CVE, genau. Es gibt wieder CVEs, ich fand einfach, gut, die Headline davon. No way to prevent the assess users of only language where it regularly happens. Und zwar ist quasi ein CVE in, warte, was für VMware ESXi. Hat quasi wieder irgendwelche Probleme in irgendwelchem C-Code, Memory, bla bla bla. Alles kaputt, komplett in Arsch. Und ja, ist halt wieder in dieser unsafe language geschrieben. Und die sagen, ja, keine Ahnung, da kann man nichts machen. Ja, das passiert einfach. Bisschen so wie mit Waffen in den USA.
Skill Issue.
Nicht und die Waffen sind das Problem, sondern wie die Leute sie benutzen.
Ja.
Dass nicht sie die treffen, Sprache ist das Problem.
Dass sie nicht treffen, genau, das ist das Problem. Ja. Ja. Wie die Waffen benutzt werden, ja. Oder wie C genutzt wird, das ist das Problem. Ja. Es gibt zu viele Leute, die einfach nur zur Arbeit gehen, dann arbeiten oder nach Hause gehen. Die sollen da ein Leben für ihr Produkt. Arbeite gern für deinen Konzern.
Ja. Aha. Ja, natürlich. Was halt eigentlich auch lustig ist, dass es keine, dass es nicht besseres Tooling gibt für C-Code.
Ja.
Also im Prinzip, dass C-Code dieses Problem hat, ist ja bekannt, aber dann könnte man ja einfach genug Geld in Tooling investieren.
Aber es gibt ja auch Tooling dafür, oder? Also
ja, genau, so. Aber es ist genau. Halt immer so ein. Ich hab irgendwie das Gefühl, man hat sich einfach so ein bisschen darauf ausgeruht, dass es halt keine Alternative gab, und ich habe das Gefühl, es könnte mehr Tooling geben und besseres Tooling geben, um Memory Safe C-Code zu schreiben. Und jetzt fängt das halt so langsam an, weil ich habe das Gefühl, bei C++ und so, was ja in einer ähnlichen Position ist. Jetzt, seit es Rust gibt und so, gibt's voll viele Talks und bla bla bla, die irgendwie so, Safety, Security, also das ist ja tatsächlich ein interessantes Topic. Und ich habe das Gefühl, vorher, bevor es Rust und so gegeben hat, hat es halt einfach eben geheißen, ja, aber es ist egal, wir müssen nichts machen und Skill Issue, und du kannst halt einfach richtigen Code schreiben.
Genau, darfst einfach keine Bugs reinbauen.
Genau, und dann man kann halt einfach keine Bugs und kein Undefined Behavior, und dann hast du ja dieses Problem nicht. Aber Tooling, was dir hilft, das tut machen, naja, keine Ahnung. Nee. Und jetzt gibt's halt
Rust. Kommt's doch ein bisschen hoch, ja, genau.
Jetzt müssen Leute plötzlich so, das ja,
Stimmt.
Vielleicht brauchen wir ein Subset, was irgendwie safe ist, wo man sagen kann, ja, okay.
Ja, das Subset
vielleicht nicht
ist
alles,
Rust.
Aber so ein bisschen, weil du kannst ja auch unsafe Rust Code schreiben, das ist ja nicht.
Aber das ist dann quasi explizit unsafe, und bei dem
genau,
anderen
ist es
explizit.
Genau, aber es ist halt schwieriger. Es ist halt, du musst dich halt mehr anstrengen, um unsafe Rust Code zu schreiben.
Genau.
Während C und C++ und Code dir das halt super einfach machen, das unsafe zu schreiben. Ja.
Genau, also das ist quasi andersrum. Bei Rust ist es default safe, und bei C++ und C ist es halt default unsafe.
Genau, du musst halt sehr viel mehr machen, um Memory unsafe Code zu schreiben in Rust, als du das bei C oder C++ machst.
Ja, das ist auch ähnlich bei Nix, bei der Sprache Nix. Das ist ganz oft viel, viel schwieriger, das irgendwie hinzucheaten, als das anständig zu machen. Und deswegen macht man es dann am Ende auch einfach richtig, weil es einfacher ist. Ja, weil das Hincheaten nicht so gut funktioniert und quasi mehr Probleme mit sich bringt, als es dann auf die Kurzzeit löst. Ja. Okay. So, noch Plasma.
Ja, Plasma 6. Genau. Ich habe geupdatet. Gestern, vorgestern? vorgestern?
Mega-Release. Die letzten Tage, genau, Mega-Release deswegen, weil, also das KDE-Projekt besteht ja aus mehreren Teilen, ne? Der Plasma-Desktop sozusagen, dann die Frameworks und die Applikationen, die mittlerweile KDE Gear heißen. Das ist jetzt alles gleichzeitig released worden, deswegen Mega-Release und ich benutze jetzt dadurch auch Wayland mal wieder.
Way.
Genau. ich bin jetzt also doch mal wieder umgestiegen. Ich hatte das ja vor einem Jahr oder so mal ausprobiert und hatte doch wieder Probleme und bin auf X11 zurück und jetzt Plasma 6 definiert jetzt erstmal standardmäßig Wayland. Und ja, wie gesagt, es sind jetzt erst 2-3 Tage, die ich es probiert habe. Bisher habe ich jetzt noch keine Probleme festgestellt. Kann ja noch kommen. Frag mich mal in ein paar Wochen.
Oh mein Gott, the Cube is back. Ja, fuck, wie lange ich das nicht mehr gesehen habe. Hey, krass.
Habe ich
jetzt, so eine Ansicht, Cube-Ansicht, wo du da so durchwechseln kannst. Ich weiß, das ist das erste Mal, wo ich irgendwie Linux so, keine Ahnung, wer hier das gebracht hat.
Bei Knoppix war das
genau, teilweise. Irgendwo war das und ich habe mir gedacht so, wow, das ist krass. Das hat auch mega gestockt und alles war quasi Grafiktreiber, nicht richtig inszeniert war, aber es war geil.
Genau, du konntest die Desktop so auf so einem Würfel quasi haben, du konntest auch auf diesem Würfel Videos anhaben, die dann auch weitergelaufen sind, also es sah schon cool aus. Ich brauche die Funktion nicht, deswegen habe ich sie jetzt nicht aktiviert, aber ja, das ist tatsächlich drin. Was mir jetzt einzig aufgefallen ist, ist noch nicht alles eingedeutscht, was jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein Problem ist, für viele aber auch nicht. Weiß nicht, ob bei mir jetzt irgendwelche Sachen fehlen. Also bei manchen habe ich komische Effekte, dass teils in Deutsch, teils in Englisch die Sachen sind. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinem Okula steht Help, aber es steht Gehe zu und Lesezeichen und View, aber Präsentation und Ausrichtung und Anzahl. Also das ist irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt ein gewollt ist oder ob da irgendwelche Fehler sind. Das ist jetzt das Einzige, was mir tatsächlich negativ aufgefallen ist. Bisher mit Wayland habe ich jetzt noch keine Probleme und lasse es jetzt erstmal so und ja, wie gesagt, das ist jetzt der neue Default. Man kann aber natürlich im Anmeldemanager, was standardmäßig SDDM ist, auch umschalten wieder auf X11, wenn man will. Das Einzige, was vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, kann man aber natürlich auch einschalten. Normalerweise oder Standardeinstellung bei KDE war früher, wenn du einmal geklickt hast, dann hat er es gleich geöffnet oder ist reingegangen. Die neue Default-Einstellung ist, weil viele Projekte das oder viele Distros das sowieso schon umgestellt haben, ist das wie bei Windows ein Doppelklick machen muss und da muss man sich schon erstmal umgewöhnen. Also ich meine, man gewöhnt sich relativ schnell dran, weil wenn man andere Betriebssysteme gewöhnt ist, dann ja, hat man das ja sowieso drin. Aber das tatsächlich bei KDE früher, du bist drüber gegangen und hast einmal geklickt und warst gleich drin. Also schon mit drübergehen der Maus war quasi ausgewählt und mit einmal klicken warst du drin, jetzt musst du doppelklicken. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir jetzt so ja aufgefallen ist in der täglichen Arbeit. Alles andere und diese deutsch-englische Mischung. Alles andere funktioniert bisher gut. Ja, also wenn ihr KDE-Benutzer seid oder es mal wieder werden wollt, könnt ihr euch mal Plasma 6 angucken.
Gibt's damit dann jetzt auch ein Qt6?
Ja, genau. Basiert alles auf Qt6, ja. Genau. Deswegen auch wieder der Name. Ja. Genau, das sieht man dann gerade an den Frameworks auch. Und viele, viele der KDE-Programme basieren jetzt auch auf Qt6. Jo.
Ja, ich habe ja auf Sway gewechselt, was ja auch auf Wayland ist. Und
Way.
Bis jetzt also wirklich, also das letzte, also und ich habe es das, ich glaube auch schon knapp ein Jahr, vermutlich. Und die einzige Applikation, wo ich Mühe hatte, ist irgend so eine crappy Java-App, um meine Steuern zu machen.
Okay, Java-Apps habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das muss ich mal probieren noch, ja.
Ja, ich glaube, das ist nicht grundsätzlich ein Problem, aber wenn die Java App bisschen zu lange nicht mehr richtig gemaintained wird, dann
kann das ein Problem sein.
Dieses eine Java-Ding
kann, für die Steuern zu benutzen. Hm? Das ist vielleicht dann auch nicht so gut, das für die Steuern zu benutzen.
Das Problem ist, das so offizielle Tool.
Oh.
Ja. Das wie so, ich habe wie so nicht die Wahl, ich habe nicht so ein Third-Party shitty Tool benutzt, sondern so, das ist halt das offizielle Tool, was ich hier bekomme, um meine Steuern auf Linux zu machen. Und ich bin froh, dass ich das zumindest
das Windows
Tool
XP dazu, oder?
Nee. Aber ja, ich könnte es im Prinzip auf Windows machen, das wäre natürlich.
Aber das wäre sehr beschissen. Aber du kannst es in der VM machen. Nicht.
Genau. Nee, also ich kann auch, also fairerweise muss man sagen, ich kann, also es ist auch problemlos, ich habe ja trotzdem irgendwie noch ein, ich habe beim Login-Screen ja auch noch die Möglichkeiten, GNOME mit X zu starten und dann mache ich halt einfach das für einmal im Jahr.
Okay.
Gut. Und theoretisch könntest du das vermutlich auch irgendwie in diesem, wie heißt es, X-Wayland? Heißt es X-Wayland? Ich glaube. Irgendwie so. Könntest du das bestimmt auch hinbasteln, dass das geht irgendwie. Aber ich habe es kurz probiert, es hat nicht auf Anhieb funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja, fuck that.
Ja.
Ich zahle keine Steuern dieses Jahr.
Ja, zu kompliziert.
Zu kompliziert kann ich leider, tut mir echt leid.
Heute gut. Nicht.
Lieber nein, Steuermann, leider nein.
Gut, in Deutschland alles probiert, musst du aber das ja auch nur machen, wenn du deine Steuern, wenn du wieder Geld wieder haben willst.
Nee, das hast du nur, wenn du einen X-Server hast. Wenn du einen Wayland hast, dann musst du keine Steuern machen.
Genau.
Das
wissen wir
hier cool. Halt. Ja, genau. Ja, muss man wissen.
Das hier halt leider ein bisschen anders.
Okay.
Da geht wenn auch du nicht willst, wieder. Musst du nicht machen. Also insbesondere, wenn du nicht komische Steuernklassen wählst, dann kannst du einfach. Ja. Kannst aber sagen, nö, behaltet doch, lieber Staat, behaltet doch mein Geld.
Mach's doch einfach. Genau, das würde ich auch gerne machen, aber das ist bei uns
sie schätzen nicht dann, ne? Also sie schätzen dich dann. Nee. Also das, nee, ist, wenn das kann dann schon sein, dass sie
nee, wenn du Steuerklasse 1 die Ecke bist kommen. Und nicht verheiratet bist und ganz normal arbeitest oder auch nicht, dann zahlst du deine Steuern, dann zahlst halt mehr, als wenn du deine Steuererklärung machst und dir nochmal Geld wiederholst.
Ja, ja, genau, wenn. Und wenn sie die Anlass dazu habt, dass sie dich schätzen wollen, dann schätzen sie dich. Und
ja, aber wenn du, wenn du nicht irgendwie komischen Nebenjob oder noch Gewerbe oder sonstige Sachen hast, sondern nur Steuerklasse 1 und arbeiten gehst, dann zahlst du ja mehr Steuern als
die, du. Dann wissen die, wie viel Steuern du gerade abdrückst.
Ja.
Also.
Ja.
Dann ist da, glaube ich, nichts. Okay, Plasma 6, super Dufte, ausprobieren. Oder wenn ihr noch Distributionen habt, die ein bisschen älter sind, dann eben warten und dann irgendwann updaten. Dann haben wir hier noch LibreOffice. LibreOffice hat ja auch irgendwie sein Zählmodell geändert. Die sind jetzt auch auf Jahreszahlen gegangen, ne? Man ist jetzt bei LibreOffice 24 plötzlich. Und und was?
Skull?
Was will uns? Ist geil. Okay, gut.
Weiß ich nicht genau. Das war eine Frage.
Nee, ich habe die News nicht reingemacht, deswegen.
Nee, keine die Ahnung. News ist ja auch brandneu, frisch, ist auch von heute. Ist einfach neu. Also deswegen, weil sie so neu ist, weiß ich auch noch nicht, was für geile, interessante Features jetzt drin sind.
Ich finde ja gut, dass das Minimum Requirement hier in Windows 7 SP1 ist. Oder in macOS 10, 15. Aber ist bestimmt gut.
Ja. Viele, viele Bugfixes. Ich glaube, es ist vor allem ein Bugfix-Release.
Ja, auf jeden Fall. Verwenden. Es kommt bei mir automatisch in meine Distro reingeflogen, von dem her. Ich, keine Ahnung, was.
Ab und zu benutzt du es dann aus Versehen.
Ab und zu. Was habe ich jetzt hier für ein LibreOffice? Ich habe 24.2.1 noch. Also noch nicht 2.2. Ich hab heute auch noch nicht geupdatet.
Mein Gott.
Wahrscheinlich
wie kannst deswegen. Du überhaupt damit leben?
Ich hänge also Punkt 1 hinterher.
Das in ist der schlimm. Vergangenheit.
Enttäuschend, das, echt. Ja, enttäuschend. Ja.
Nee. Wie kann man nur so arbeiten? Das verstehe ich auch nicht. Also 24.2.2 wäre draußen und ich habe noch 2.1.
Unakzeptabel.
Ja, gut. Sorry. Finden wir gut. das ist sowieso das Beste seit geschnitten Brot. Auf jeden Fall. LibreOffice. Unbedingt verwenden. Dann kommen wir jetzt zu den Themen. Ich mach's ganz schnell. Wir sind schon so spät. Ich war auf der KubeCon. Habt ihr ja gehört, KubeCon in Paris, war in der Messe. Ich habe deswegen auch nicht sehr viel von Paris gesehen, aber viele Menschen, nämlich über 12.000 Besucher. Es war irgendwie die größte KubeCon ever. Und es ist damit auch immer das größte Open-Source-Event auf diesem Planeten. Das ist schon ein bisschen lustig. Und es sind wirklich verdammt viele Leute. Spiegelt sich alles, also war alles in einer Halle. Der Messeteil hat mir jetzt tatsächlich nicht so gefallen, weil man konnte sich, dadurch, dass es so viele Leute waren und es so laut war in der Halle, sich nicht wirklich gut unterhalten. Das war ein klarer Minuspunkt, und noch ein Minuspunkt war, dass es nicht so schön geschmückt war wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja in Amsterdam. Die haben das irgendwie mit, dass es blumig ist und so irgendwie mehr drauf. Vielleicht auch deswegen wird übernächstes Jahr die KubeCon wieder in Amsterdam stattfinden. Nächstes Jahr wird sie in London stattfinden. Es war sehr, sehr viel AI, gerade am ersten Tag. Also so, dass es tatsächlich einigen von uns Gästen ein bisschen zum Hals raushing, dass irgendwie in jedem zweiten Satz irgendwie AI gefallen ist. Aber das ist scheinbar gerade so die Welle, der Hype, den man mitmachen muss. Und der macht auch vor allem, was mit Cloud Native und Kubernetes passiert. Also das war irgendwie hier, wie
man. Was war der geilste AI-Shit?
Ich war irgendwie nix, wo ich jetzt sagen muss.
Gar nichts geil.
Ich kann es dir nicht. Ich habe jetzt nicht so das Ding gehabt, wo ich gesagt habe, ja, das müsste ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Nee, also es gibt jetzt eine neue Working Group und lauter tolle Papers und ein AI Toolchain Operator, der irgendwie Kaito heißt. Ja. Und natürlich Nvidia, GPUs, bla bla bla, ganz wichtig, ja.
Okay. Gibt's auch irgendwas, was für dich deine YAML-Files schreibt bestimmt, oder?
Ja, klar. Also
AI, YAML-Writer
oder so ein Scheiß. Irgendwelche Lamas irgendwohin deployen und alles schreiben
Lama lassen. Deployer, okay,
das ist gut.
Echt praktisch.
An einem Tag habe ich mir mal so die OpenTofu-Community ein bisschen angeguckt, weil, ja, hatten wir ja heute auch schon so ein bisschen, ne, komische Konzerne, die meinen, sie müssen ihre Lizenz ändern und dann wird's halt weggeforkt. Ja, die ist sehr lebendig und haben schon ihre Registry und sowas aufgebaut und wie sie gerade dabei sind und was sie gerade tun und auch wie sie überlegen, eben ja, Patches oder Feature Requests, die einfach bei HashiCorp und Terraform einfach abgelehnt wurden und nie gemacht wurden, wie sie das jetzt integrieren. Also da ist schon ziemlicher Drive dahinter. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten, Kubernetes wird demnächst 10 Jahre alt. Vielleicht noch ganz spannend.
Shit, ist schon so alt?
Ja, das ist schon so alt. Was? Es ist irgendwo im Juni, September, irgend sowas, wird 10 Jahre gefeiert, soll auch große Partys dazu geben. Und dazu gibt's jetzt einen Logo-Wettbewerb. Also wenn ihr irgendwie kreativ seid oder euch betätigen wollt, könnt ihr beim 10 Jahre Kubernetes Logo-Wettbewerb mitmachen. Ja. Ansonsten, ich habe ein paar Interviews geführt, die kommen dann alle in der nächsten Radio Tux Sendung. Eins der interessantesten Sachen war auch, wie die Deutsche Bahn, ich habe mit jemand von der Deutschen Bahn gesprochen, wie die mit Kepler versuchen, ihren CO2-Footprint zu verringern, beziehungsweise CO2-neutral werden wollen. Da geben sie ihren Entwicklern jetzt ein Dashboard in die Hand, wo man dann einfach sagt oder sieht, ja, wenn du was entwickelst, was bedeutet das dann eigentlich für die Plattform, wie viel CO2 verbraucht es, was weiß ich, mache hier einen Merge-Request, CO2 geht nach oben, kannst du vielleicht sagen, solltest du vielleicht nochmal.
Ja, CO2 geht immer nach oben, oder? Wie ist das?
Ja, naja, du kannst ja schon seine Funktion so entwickeln, dass es vielleicht mehr Load dann runternimmt und ein bisschen effektiver arbeitet und so in die Richtung.
Gibt es da irgendwelche Gates, wie viel CO2, also dass du deinen CO2-Footprint nicht über diesen Limit machen kannst, sondern sonst wird
das
Pull Request rejected oder so?
Das wäre mir sehr witzig. Das geht nicht, also du siehst es als Entwickler wohl schon, aber es gibt jetzt nicht so, dass es dann nicht angenommen wird automatisch. Da musst du schon noch selber gucken, aber es ist trotzdem ganz spannend. Also,
ja, also ich fände es auch gut, wenn jemand auf die Idee kommt, so, ja komm, wie wär's denn mit noch einem Elasticsearch zu deployen? Und sage, okay, das wird teuer. Dein CO2-Fußabdruck ist leider schon aufgebraucht, du kannst nicht noch einen Elasticsearch deployen, wir haben schon drei.
Ja. Genau, aber da ein paar Interviews in der nächsten Radio-Tux-Sendung. Ich kam jetzt auch eine Radio-Tux-Sendung, kam auch letztens raus. Da geht's dann um mehr. Ich war ja vorher noch am CERN in Genf, hab da zum Beispiel Frank Karliczek getroffen und wir reden mal kurz, was das für eine Konferenz ist und was es bei Nextcloud in letzter Zeit Neues gab, was sie im Jahr so gemacht haben. Eins der spannendsten Sachen war, dass sie halt angekündigt haben, jetzt auf der Konferenz, dass Nextcloud Talk föderiert werden soll. Das fand ich sehr spannend.
Mit dem Facebook Messenger.
Ja, stimmt.
Let's go. Nice, läuft bei denen.
Ja, erstmal meinten sie zwischen den Nextcloud tanzen, so. Aber.
Naja, warum nicht gleich höher denken? Ich meine.
Genau, warum nicht gleich, hätte ich auch mal vorschlagen können, stimmt, ja. Genau, also wenn ihr da was wissen wollen oder euch das mal anhören wollt, hört euch die letzte Radio-Tux-Sendung an. Das ja, kann ich da nochmal sagen. War wieder nett mal einfach, ich glaube, wir haben fast eine Stunde gequatscht über alles Mögliche. Ja, reinhören. Okay, das war jetzt mein Thema. Kurzer Durchritt, aber ist spät. Wenn ihr noch was wissen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich habe ein paar Hörer getroffen, also vielen Dank dafür. Ich habe auch ein paar Sticker verteilt. Es hatten mich ja einige auf Mastodon angeschrieben und gesagt, hier, wie sieht's aus? Und genau, wenn Leute, die das gemacht haben, die haben mich auch gesehen und wir haben uns unterhalten und es war sehr nett. Jo.
Mhm. Nice. Schön.
Okay, so. Was haben wir noch?
Dann Rosi erfreut über den geänderten Cyber Resilience Act. Ah ja, stimmt. Richtig, ja. Das ist eine Markus News.
Genau.
Ja,
Markus,
stimmt.
Ja, ich auch genau. Gelesen. Da wollte ich nochmal, wir haben vor längerer Zeit über den Cyber Resilience Act, als er vor der Tür stand, gesprochen und auch dazu aufgerufen, da nochmal aktiv zu werden und vielleicht Leute anzusprechen und klarzumachen, dass das nicht gut ist, was da läuft. Und was passiert ist, ist, dass es tatsächlich gelungen ist, dass die Europäische Union der Empfehlung der Open Source Verbände gefolgt ist und diesen Cyber Resilience Act so gestaltet hat, dass er eben nicht zum Galgen für Open Source Software wird. Der Galgen wäre gewesen, dass die Haftung für Open Source Projekte den Urhebern der Software auferlegt wird. Und
das
damit das Veröffentlichen von Open Source Software quasi ein unkalkulierbares rechtliches Risiko geworden wäre. Und dem ist jetzt
man kann das so machen und so ist es ja jetzt auch für Unternehmen, die Open Source Software in Verkehr bringen sozusagen. Ich meine, die Interesse haben und damit Geld verdienen, das ist auch völlig okay. Aber eben, wenn du ein normaler Entwickler bist und Open Source Software schreibst und die ja umsonst bei GitHub irgendwo hochlädst, dann willst du das natürlich nicht haben und das ist jetzt so gekommen.
Das ist schön.
Genau. Ja, schön, dass man mal auf Experten hört. Ist ja nicht immer so, aber
ja, das stimmt wohl. Doch. Ich meine, das ist ja auch irgendwie da reingekommen, schon als Idee. Deswegen ist gut, dass da wieder raus ist jetzt.
Gut. Freuen wir uns und dann können wir zum Heulen übergehen. Vielleicht können wir das ganz kurz abhandeln, weil
ja.
Mimimi der Woche. Komm, schnell, heul los.
Software ist kaputt.
Ja,
Python
okay.
Ist kaputt.
Ja, okay,
wir
das wissen wir aber. Erzähl mal was Neues.
Also erstens mal war es kaputt. Python kann nicht, also Windows macht kaputte ZIP-Files. Die meisten Tools müssen das halt dann auspacken. Python hat das so halb gemacht. Und der Typ hat meine erste Contribution zu CPython geklaut.
Gemeinheit.
Gemein, aber es fixt. Weniger gut, wir haben hier den Blog ja mal geupdatet und dann hat es irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert.
Ja, stimmt.
Mit Deployment. Es crasht irgendwo. Da hat hier zwei Stack Traces, wenn ihr irgendwie Ruby könnt. Ich hatte noch keine Zeit, mehr reinzuschauen. Aber irgendwie unser Blog auf Fly.io, wo wir deployen, crasht. Also Ruby crasht. Genau. Gibt ein Bug Report. Mit Stack Traces. Und zwar mit und ohne dieses, wir benutzen ja dieses Jmalloc Zeug. Und ich dachte zuerst, vielleicht ist das das Problem, aber ich habe es dann nochmal reproduziert mit dem normalen Ruby ohne das und gleiches Problem. Und noch kein Update oder irgendwie, was man da machen könnte. Genau. Conclusion, Software ist kaputt, macht keine Software.
Macht keine
Software. Ja, Software sagt einfach. Ja. Macht einfach irgendwie Holz.
Macht was mit Holz, dann weiß man wenigstens, was danach in der Hand hast.
Genau. Hast was in der Hand,
es brennt. Dann klaut dir keiner deine Holzideen oder so.
Es hat kein AI. Das,
ich meine, keiner klaut dir deine erste Holz-Contribution, ja, das ist einfach. Genau. Das ist schon echt gemein von dem einen Typen, dass er dir dein Dings geklaut hat, ey.
Das ist schon ein bisschen gemein.
Wow. Schon sehr gemein. Ich hätte da, weiß ich auch nicht.
Ja, was willst du,
was willst du machen?
Ja. Was willst du machen? Aber immerhin ist es gefixt.
Er hat gesagt, nächstes Mal ist einfacher.
Ja, genau. Ja, du genau, hast schon mal angefangen. Ja, es ist schon echt fies.
So ein Suck, ey.
Genau, clone the repository and create the first PR. Yeah. Creating other PR should be much easier. Ich meine, das ist nicht das Problem. Was viel Arbeit ist, war herauszufinden, was das Problem ist.
Yeah.
Das ist der schwierige Teil. Der Rest irgendwie, das zu klonen und Merge Requests zu machen, ist super easy.
Ja.
Also das ist echt so das, was irgendwie 5 Minuten gedauert hast. Ja. Aber hey.
Kannst ihn unliken oder so.
Ja.
Das war nicht in Ordnung von ihm. Mr. Serviel Stockack.
Thumbs down.
Unfollowen.
Unfollowen.
Ja, ich habe ihn leider nicht gefollowt, deswegen kann ich nicht unfollowen.
Ja, same. Gut. Tja. Ja, das ist auch schon alles. Software ist kaputt. Surprise, surprise.
Okay, dann Lesefu. Wer hat was gelesen?
Oder wer will, dass unsere Hörer was lesen?
Cloning a laptop over NVMe TCP. Say what?
Klingt gut.
Ja, okay. Ja, dann macht mal. Sehr schön. Ist er beschrieben? Kann man machen. Ich weiß zwar nicht, von wem es ist. Felix?
Bestimmt hier vom,
vom Felix.
Was? Was?
Ja,
irgendwas verpasst.
Ja,
Achso. Ja, genau. Genau, also, es gibt
der anscheinend.
Ich bin ein bisschen durch.
Ja.
Es gibt anscheinend quasi in dem Linux gibt es die Funktion, die heißt NVMe TCP. Genau, NVMe TCP. Also, es ist quasi NVMe über TCP. Das ist so wie iSCSI damals. Und das gibt es jetzt wohl auch für NVMe. Das ist irgendwie der neue heiße Scheiß anscheinend. Und mit dem kannst du quasi deine NVMe-Platte über TCP quasi freigeben und dann entsprechend auch klonen. Natürlich geht es alles über SSH und es gibt irgendwie zig andere Wege, aber ich find's cool, dass es überhaupt quasi eine Alternative zu iSCSI gibt, die jetzt halbwegs modern ist. Und witzig, das zu sehen, wie einfach es eigentlich ist, es zum Laufen zu bringen. Also er hatte quasi die 3 Schritte oder lass es 10 Schritte sein, ne? Zusammengefasst, was da gemacht werden muss. Und das ist cool. Also sieht richtig nice aus.
Sehr schön. Also wenn ihr sowas braucht, guckt euch das, lest euch das durch und macht.
Wenn ihr so im Kopf habt, so es gab doch mal irgendwie dieses eine, so übers Netzwerk, irgendwie so Festplattenfreigebe-Sachen, was aber nicht ein Filesystem ist, sondern die komplette Platte, also den kompletten Block Storage, NVMe TCP it is.
Yep. Sehr geil.
Genau.
Okidoki.
So, ein anderer.
Was noch? Verrückt.
Ein anderer Artikel von IEEE Spectrum. Hier geht es um The Most Hackable Handheld Ham Radio Yet. The UVK5 ist quasi ein relativ günstiges Radio, also quasi so eine Funke, sieht ein bisschen aus wie so ein Walkie-Talkie. Und das Besondere daran, an dem Gerät, ist es, dass erstens es ist spottbillig und das zweite ist, dass du die Software updaten kannst, also dass du quasi eigene Firmware draufladen kannst. Und das ist was Neues, was es quasi in diesem Preissegment lange nicht gab. Und genau, die alle Leute lieben es und die Frage ist halt quasi, wann es gebannt wird in Europa. Das heißt, wenn ihr noch einen haben wollt, solltet ihr eins kaufen. So ein typisches Prepper-Radio, oder ein krasses Walkie-Talkie mit echt übertriebener Leistung. Ein gutes Gerät. Wenn ihr euch für solche Sachen interessiert oder quasi interessieren wollt, dann ist das ein guter Einstieg, denke ich. Also Ham ist quasi, wofür steht Ham? Dieses, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Es hat quasi einen Namen. Ham Radio.
Und das sind die Schinken. Ja, genau.
Ja, so wie Schinken übers, über den Ätherfunken. Ja, du kannst ja quasi mit anderen Leuten reden und die reden mit dir zurück. Und alle sind ganz glücklich und es gibt schon ganz lange. Und es gibt so eine Szene da. Und da gibt's so. Ja, genau. Kann man hier alles durchlesen, ist in dem Artikel mit beschrieben, was es genau ist.
Sehr nice. So, dann noch Java. Java.
Java, natürlich Java. Die Java Learning Roadmap. Und zwar habe ich euch aus den Tiefen des Internets mitgebracht, oder im Kontext der DevOx. Es liegt im DevOx Space auf GitHub. Die DevOx sind weltweite Konferenzen. Die DevOx ist normalerweise immer eine größere und dann gibt's drumherum dazu die Vox Days. Die DevOx Belgium ist die größte Entwicklerkonferenz Europas, glaube ich. Ist auf jeden Fall irre groß. Ich war da selbst noch nicht in Belgien, ich war dafür in anderen. Tolle Konferenzen, auf jeden Fall lohnenswert. Und da gibt's auch eine gewisse Java-Begeisterung auf diesen Konferenzen und so kommt es, dass sich da ein paar Leute zusammengetragen haben, was sie für die Learning Roadmap für Java-Developers halten. Und das ist ganz cool, weil das einem so die Übersicht darüber gibt, was gibt es für Schlagworte, was gibt es für Themen, um die man sich kümmern sollte. Sie stufen das dann ab. Essentials, die man wissen muss, good to know und possibilities. Also wie könnte ich das noch weiter vertiefen oder?
Ah, ja, es ist so was, wie so ein Eisberg, oder? Wie diese Eisberg-Dinger, wo quasi von oben so die Sachen, die man vielleicht kennt, und dann wird es einfach immer verrückter. bist du ganz unten bei?
Ja, also die Frage
AJ, ist Web3J.
Biegt man jetzt eigentlich da ab auf das Mobile, guckt man sich Android an, bei den Technologien kann man natürlich dann streiten, lohnt es sich überhaupt noch JavaFX und Swing anzugucken? Großes Fragezeichen dran. Also es ist einfach auch viel einfach aufgelistet, weil es im Universum vorhanden ist und an vielen Stellen auch noch benutzt wird, aber das bedeutet nicht, dass man das alles können muss. Das sind, glaube ich, zeigen die Farben eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja, man sollte eine Idee haben, was bedeutet eigentlich Desktop-Mobile-Embedded, wo sind die Abgrenzungen? Ja.
Was bedeuten Tools? Steht hier, ist blau.
Ja.
Muss man so wissen.
Als Entwickler sollte man wissen, dass man Werkzeuge benutzen kann.
Tools.
Ja.
Stimmt, ja.
Genau. Also,
aber es ist vor allem, dass Jenkins auch das Tool ist. Das Tool. Ist halt so,
Jenkins. Das Tool, was du kennen
musst. Jenkins ist das eine Tool, was du wissen musst.
Nee, ist nicht Scheiße. Jenkins und Maven. Und ja, Ideen.
Maven. Ja, und du musst wissen, dass es für Maven kein Tooling gibt, sondern du schreibst sie immer von Hand, dieses fucking XML-File. Ja. Wie so ein Plepp einfach. Oder gibt's da jetzt mittlerweile Tooling, um diese Maven-Files zu updaten, ja, oder? Es ist einfach immer noch dieses XML, was du schreibst, und alle sind damit cool.
Es ist das grausame XML, aber es ist halt das Open-Source-Build-Tool.
Ja, also, aber die Sache ist ja quasi, wenn du diese grausame Sprache hast, dann muss es doch irgendwie einen Weg geben, diese XML-File zu bearbeiten, ohne dass du das von Hand machst.
Das Open-Source-Build-Tools sind nicht die meisten Build-Tools Open-Source.
Es ist aber jetzt auch nicht einfach so komplex.
Also nee, der es ist nicht komplex, Lifecycle, aber es ist so halt behindert, das machen zu müssen. Weil es gibt ja auch quasi keine Unterstützung. So, wer kann ich denn da drunter? Welche Felder gibt's denn da drunter? Das kann dir keiner sagen.
Ja, du weißt es einfach. Darum ist es ja ein Essential-Tool. Make-Fu. Das ist ein Essential Tool, du musst das lernen. Darum lernst du das.
Du musst einfach
das.
Alle Felder unter allen Feldern, diesem Shit XML wissen.
Du musst es einfach wissen, darum
also,
ist es Essential.
Also Maven ist mit Abstand das ekelhafte, ekelhafteste Shit, den es gibt. Ohne Witz.
Hä? Ja?
Und da kann
ja
keiner was anderes sagen. Das ist total behindert.
Kennst du CMake? Kennst du, wie hieß dieses andere Autotools?
Ja, ist auch behindert, das stimmt. Nee, du hast, ja, ja. Du hast recht, nee, es gibt noch mehr behinderte Sachen, ja.
You know, Maven ist scheiße, aber ich meine, wenn du dich umschaust, alle diese Build-Systeme sind ein bisschen beknackt.
Naja, also weiß nicht, Poetry ist jetzt also schon ganz cool.
Die XML-Syntax von Maven ist fragwürdig, da stimme ich uneingeschränkt zu, aber Maven ist nicht das Schlechteste. Gradle ist,
also ich meine, was
ich mag
es macht
Gradle
und
sehr
so,
gerne
das kann
zum Beispiel
ich
als Alternative. Ja.
Ja, also was es macht und so und wie das funktioniert, kann schon sein, dass es gut ist, aber dass man das quasi von einem erwartet wird, diese Maven XML File selber zu schreiben, ist doch einfach vollkommen bescheuert.
Du hast schon in verschiedenen IDEs auch verschieden gute Unterstützung. Die ist schon da. Ist nicht so, dass du wirklich alles nur im Vim editieren kannst.
Von dem hätte ich eigentlich auch erwartet, dass er mir da hilft.
Sowohl im Eclipse als auch im IntelliJ gibt es da schon Support für.
Das ist, ja, keine Ahnung. Ich bin nicht überzeugt von Maven XML.
Es klingt auch so,
XML,
als wenn du da öfter zu gezwungen wirst, ohne dass du es willst.
Das ist dann auch so, ja, du hast dann diese 1000 Felder und so, ja, okay, was bedeuten die alle? Weiß man, das ist ja Essential Knowledge. Naja, keine Ahnung. Ich wollte nur einmal weinen darüber. IDEs ist wichtig hier, aber ist nicht wichtig, irgendeine ID zu kennen. Gute Note, ja, restlich einfach.
Ja, okay. Ja, cool. Du musst ja deine aussuchen. Welche das dann ist dann.
Ja, das Jenkins da mandatory ist, finde ich auch fragwürdig.
Nein, das
wirklich.
Das ist es, ja, definitiv. Ist, vor allem fehlt dann auch irgendwie so die Brücke zu GitLab CI, GitHub Actions. Die meinen Augen eigentlich Jenkins weitestgehend ablösen werden.
Ja, Jenkins ist, denke ich, schon lange abgelöst. Du hast es halt in den Firmen unglücklicherweise.
Ja. Ja.
Aber Jenkins ist durch. Ich glaube nicht, dass das noch, also.
Doch, man, das wird die ganze Zeit geupdatet und jedes Mal, wenn es geupdatet wird, explodiert.
Also, ja, jedes Mal wird es schlimmer, als wenn ich einfach
das stimmt
durch.
Leider,
das
ist einfach schlimmer. Als Taskrunner ist es noch echt verbreitet.
Also
ja,
kein normaler Mensch macht, wenn er irgendwie GitHub Actions oder dieses GitLab CI Zeug hat, macht Runner. Jenkins.
Ja, irgendwas
doch,
anderes.
Gibt's bei uns auf Arbeit gibt's Leute, die tun das. Obwohl sie GitLab Runner benutzen könnten, machen sie lieber Jenkins. Ja, frag nicht. Gibt Leute, die tun das.
Mach auch nicht.
Yes. Macht halt,
ich glaube,
also,
dafür gibt's einen Namen, Masochisten.
Ja, das ist schon das, ja.
Das ist so, man kann immer Dinge falsch machen, wenn man will, aber
also der Jenkins selber macht schon viele komische Sachen, aber wenn du mal einen Jenkins maintained hast, dann weißt du, was shit das, ey. Einfach das Ding am Laufen halten ist quasi schon eine Arbeit für sich. Ja. Und das ist total verrückt einfach. Und du hast dann das Problem mit dem Jenkins ist ja auch immer quasi, du erstmal musst du ihn selber überhaupt am Laufen halten und dann musst du quasi noch schauen, dass mit jedem Update nicht alles andere in den Arsch geht, was die anderen Leute machen. Weil die sind ja böse auf dich, weil die brauchen das ja. Ja, das ist schon echt, das ist echt ein mega undankbarer Job und ist richtig beschissen. Und wie gesagt, es ist quasi immer wieder eine Aufgabe für einen Tag, da irgendwie irgendwelchen Shit hochzuziehen. Total verrückt. Naja. Machen wir weiter. Haben wir noch irgendwas Gutes? Haben wir noch Positives? Irgendwas?
Nee,
schade.
Picks, noch schnell Picks.
Terminal Trove, genau. Terminal Trove ist eine Webseite, wo du quasi, wenn du nicht genau auf der Suche bist, oder quasi wenn du einfach so ein bisschen stöbern möchtest, was es denn so für coole Tools auf der Kommandozeile gibt, hast du hier quasi eine Webseite, wo du so über verschiedene Kategorien gehen kannst, über Sprachen, also quasi Sprache, in der das Tool geschrieben ist, und auch quasi so ein bisschen zeig mir, was das coolste Tool heute der Woche ist. Genau, gibt's so Kommandozeilen-Tools, die alle cool sind. Jo, das fand ich witzig auf jeden Fall, die Webseite. Und es leuchtet und blinkt alles und es ist irgendwie grün auf schwarz und es quasi hat alle guten Sachen.
Sehr schön. Alle guten Sachen.
Zukunftsbilder.
Ja, richtig. Zukunftsbilder? Das ist eine schöne Webseite, die so ein, für mich ein ganz angenehmes Kontrastprogramm dazu ist, Nachrichtenseiten zu lesen. Und zwar haben die Karten aufbereitet, Zukunftsbilderkarten, wie die Welt in 2040 aussehen würde oder aussehen könnte.
Und da kann man dann durch dieses Kartenkarussell gehen und sich verschiedene Perspektiven auf diese Zukunft anschauen. Und zum Beispiel beim Thema Wohnen kann man dann schauen, 2040 wohnen wir nicht nur klimaneutral, sondern auch raumsparender und geselliger und können so dem Ressourcenverbrauch und der Vereinzelung entgegenwirken. Innovative Quartiere und Gebäude ermöglichen flexibles Wohnen sowie kurze Wege für den alltäglichen Bedarf. Und wenn man dann so mehr dazu erfahren will, dann haben sie das auch nochmal richtig schön ausformuliert und Texte mit Literaturhinweisen und so dazu. Das ist
voll so positiv
eben, einfach. Um mal einfach über Visionen oder um Zukunft, über eine Zukunft zu sprechen, auf die wir hinarbeiten wollen. Und nicht darüber zu sprechen, was gerade alles schief läuft.
Sondern das ist schon cool.
Erstmal darüber sprechen, wo wollen wir hin? Und dann können wir gucken, was müssen wir anders machen.
Okay. Ich find's schön. Ich find's nice.
Sieht schön aus. So. YAML Script. Also stell dir vor, du willst dein Kubernetes konfigurieren, aber dann musst du ja so programmieren und programmieren, gar nicht, ist so gar nicht deins. Jetzt gibt's YAML Script, da kannst du programmieren, aber direkt in YAML.
Okay, nice. Premium.
Okay. Ja.
Das, was ich gebraucht habe.
Ist gekauft. Hab, Gott sei Dank. Ist gekauft.
Ja. Weil dann ist es wie programmieren, aber nicht programmieren.
Es ist wie programmieren, aber halt in YAML.
Ja.
Alles dann halt YAML-Script.
Ja. Guck mal, wenn du von Kubernetes kommst, ist quasi YAML-Script die Einstiegsdroge in echtes,
in C. In echtes Programmieren.
Oh,
um Gottes Willen.
Ja. Das ist schon etwas. Das gehört verboten.
Unacceptable.
Sagst du jetzt. Ja, es hat. Ja. Egal.
Ich find's nice. Ich find's
richtig, schon lustig. Richtig gut. Es ist schon ein bisschen lustig. Darum habe ich's gepackt.
Ich gebe einen Star. Pup. Gestart.
Also wenn ihr programmieren wollt, aber halt doch nicht,
dann ist das Richtige.
Genau.
YAML-Script is the way to go.
Sehr gut. Waschen, aber nicht nass machen.
Mein nächster Tick ist gehostet auf codeberg.org. Wir sprachen schon mal darüber.
Eine gute Alternative
zu GitHub. Ja.
Das ist Frank Magazine. Frank. Ah, Frankie.
What the Schade. Fuck.
Naja.
Und zwar hat da jemand eine kuratierte Liste zu Amazon-Alternativen oder mit Amazon-Alternativen aufgebaut. Und das fand ich ganz spannend als Überblick. Wenn man das nächste Mal Shopping-Bedarf hat, nicht direkt zum großen Fluss rennen, weil vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man da die Vielfältigkeit im Internet ein bisschen stärker unterstützt. Und es lohnt sich ja auch oft der Vergleich zwischen unterschiedlichen Shops. Also ich kann nur empfehlen, mal mindestens noch ein Vergleichsportal aufzumachen, bevor man irgendwas kauft. Da bin ich doch schon des Öfteren drauf gestoßen worden, dass die
Amazon ist teuer geworden.
Ja, nicht mehr die besten sind. Ja, genau, also Amazon-Alternativen in einem Codeberg-Repository.
Eisenwarenversende.
Ja, es gibt da auch so, also
es gibt alles,
Elektrotechnik, ja, genau.
Alu,
da hat schon einige
Kupfer.
Kategorien da zusammen.
Ja, ist cool. Nee, super. Also ich finde es super.
Sind auch für refurbished Secondhand so gebrauchtes IT-Equipment und aufgearbeitete Laptops, gibt es auch verschiedene Links.
Backmarket, Second IT Store, Rebuy, Notebook Galerie, Medimobs.
IT-SCO, wer sich an die SCO-Prozesse erinnert, will da nicht kaufen. Alle anderen. Es hat nichts mit SCO zu tun, keine Sorge.
Das sagst du jetzt.
Ja, aber dieses, refurbished secondhand kann man sich sollte man sich auf jeden Fall immer anschauen, bevor man sagt, oh, der neue Raspberry Pi. Sondern vielleicht tut so ein Gerät auch, weil erstens besser für die Umwelt, zweitens hat es mehr Leistung und drittens kann man es anfassen, weil es ein echtes Gehäuse hat. Also, das ist ja auch schon cool. Und wenn du nicht unbedingt diese 1000 Millionen IO-Ports brauchst, sondern halt eher so ein Gerät, was irgendwie ein DNS-Server oder ein NAS oder ein Nextcloud oder irgendwas macht, dann sind diese Geräte schon sehr, sehr cool. Und auch stabiler halt. Ich meine, fressen keine SD-Karten die ganze Zeit und so. Ist schon praktisch.
Ja, so mein Pi-Hole vor ein paar Tagen einfach so
weg. Und wenn der DNS-Server im Netz weg ist, ist doof. Und stellt sich raus, die SD-Karte war einfach von jetzt auf gleich kaputt gegangen.
Ja, sowas hatte ich auch schon mal.
SD-Karten-Snack-Geräte sind das schon.
Ja. Das macht keinen Spaß.
Nee, das ist auch schon echt blöd. Also eigentlich müsste, also die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, wäre, die Festplatte read-only zu machen und den, die Logs in RAM zu speichern. Aber es sind halt viele Sachen, wo die Standarddistribution, also wenn du jetzt so ein Pi-hole aufsetzt, das kommt halt nicht so. Obwohl es so kommen sollte, weil die genau wissen, dass die ganzen scheiß SD-Karten die ganze Zeit in den Arsch gehen. Und ich weiß nicht genau, wie viele SD-Karten fressende Raspberry Pis ich schon gesehen habe oder wie viele Leute davon mal erzählt haben. Es ist sehr, sehr, sehr oft.
Ja.
Das passiert leider schon, ja.
Das haben wir alle schon erlebt. Da mussten wir alle schon durch. Ja.
Und das ist halt ein bisschen schade, weil es gibt ja SSDs. Es ist jetzt nicht so, dass wir da keine Lösung für hätten.
Ja. Das ist ein sehr guter, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Das kann man nichts gegen sagen.
Also das ist eigentlich, es ist gar nicht ein gelöstes Problem, sondern es ist ein Problem, was sich einfach neu aufgetan hat, obwohl es nicht hätte da sein müssen im First Place.
Ja.
Und wie gesagt, so Thin Clients, vielleicht auch einen kleinen Laptop, so ein ThinkPad, das ist halt schon cool, weil du hast sogar ein Display dran und eine Tastatur. Du musst gar nichts machen. Und der Stromverbrauch ist da vergleichbar. Wenn du das Display zumachst, sind die bei 6 Watt. Ja. Schon cool. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Hatten wir vor der Sendung.
Super. Genau. So, und als letzten Pick. Das ist falsch formatiert. Ah, vielen Dank.
Ich repariere das für dich.
Habe ich die Adobe Lightroom Downloader App. Und zwar ist der hier, wir sprachen schon mal hier über mein Lightroom-Problem.
Bitte was?
Wir sprachen hier schon mal über mein Lightroom-Problem, wenn ihr euch erinnert, dass Lightroom in der Cloud nicht das Zeug löscht, so wie ich es gelöscht haben möchte. Und stellt sich raus, die Lösung war tatsächlich, dass ich mit dieser Lightroom Downloader App alle Fotos, die ich auf meinem Lightroom Cloud Storage liegen habe, runtergeladen habe. Dann mit den gewohnten Tools angeschaut habe, was sind denn jetzt eigentlich die großen Dateien? Und dann einfach der Bequemlichkeit wegen angefangen habe, große Dateien aus dieser Cloud zu löschen, um einfach erstmal wieder in Sphären zu kommen, wo ich ein bisschen Bewegungsmasse habe.
Mal, kannst du nicht ausdenken.
Ja, nee. Das ist schon. Vor allem, dass man es nicht direkt irgendwie sieht, dass man da nicht per WebDAV zureifen kann und also egal.
Das ist schon echt bitter, das stimmt. Das ist traurig.
Ja,
da, also, gar keine Frage.
Das ist schon von vornherein kaputt, dieses Lightroom-Gedöns.
Ja.
Aber okay. Ja. Nee, wenn man da gefangen ist drin, dann hat man das auch nicht anders verdient.
Aber dann kann man es mit der Lightroom-Downloader-App schon wieder runterziehen. Das ist ja schon gut.
Kann man zumindest mal einfach alles runterladen. Es ist vielleicht auch so ein Backup-Dingen, weil wenn man, es ist halt nur ein Cloud-Anbieter. So, vielleicht will man seine Fotos auch noch woanders sichern.
Ja, bestimmt. Will man das auf jeden Fall. Okay. Ja, dann sind wir durch. Ich habe meine Bauliste hier voll. Ich forsche. Ich baue Gebäude.
Ja. Du bist schon am Forschen. Hä, wie hast du es geschafft? Man, du brauchst irgendwie 500 Deuterium.
Ja, gut.
Was ist das denn, Alter?
Noch nicht ganz.
Ich habe gerade meine zweite Mine, damit ich anfangen kann zu forschen.
Ja, ich bin noch hier am Hochleveln. Aber ich bin schon bei Solarkraftwerk schon auf Stufe 7. Also, es wird.
Das ist Stufe 7. Mein Gott, ey, krass. Ich bin hier gerade mal auf Stufe. Ah, du hast die ganze Zeit gegamed, oder?
Die ganze Zeit gegamed. Genau.
Ich bin kurz komplett abgehängt. Dabei kann man bei dem Spiel nur warten, ja. Es passiert nicht immer irgendwas, aber irgendwo ist voll.
Alle 10 Minuten muss man irgendwo hinklicken. Ja.
Ich hab's dir gesagt, Cookie-Clicker ist quasi genau das.
Furchtbar.
Schön.
Ja, genau. Aber ich glaube, während wir hier jetzt noch durch die Gegend klicken, und wir uns eine starke Allianz aufbauen und demnächst das ganze Universum da übernehmen.
Ja, beste Leute sind wir.
Würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Und dann macht einer mit.
Einer macht mit, womit? Am Gerät?
Am Gerät macht er mit.
Ja, okay. Und wir hören uns in hoffentlich 1-2 Wochen dann wieder.
In 1 Woche noch nicht.
Das ja, stimmt. Ostern. Nächste Woche ist ja Ostern. Ist ja Ostern. Dann wünschen wir euch erstmal schöne Ostern. Sucht viele schöne Eier. Oder macht, was auch immer ihr Ostern tut. Osterfeuer, keine Ahnung. Trefft euch mit der Family.
Oder chillen einfach.
Chillt mit der Family in der Gegend rum. Oder hört ihr unseren Podcast. Hört unsere Podcasts nach, wenn ihr noch nicht alles durchgehört habt.
Auf 0,2-fache Geschwindigkeit, dann könnt ihr auch den kompletten Tag voll machen.
Und kommentiert natürlich bei den Kommentaren. Oder auf YouTube kann man uns auch gucken, hören.
Kann man das?
Gucken kann man uns nicht, aber hören kann man uns. Und man kann auch kommentieren. Könnt ihr tun, wenn ihr wollt.
Okay. Ja. Du musst die Kommentare dann proxyen, Ingo.
Nee. Aber ich habe gesehen, das machen auch Leute da. Und wir könnten noch ein paar Abonnenten gebrauchen. Das ist sieht
warum? Lustig aus. Brauchst du Geld oder was?
Ja, Geld. Ja, also natürlich brauche ich auch Geld. Schön. Mindestens 42 Abonnenten haben hier.
Okay, so. Dann einen kriegst du von mir, warte.
So, warte mal. Du, gehört dir der Kanal nicht sogar? Egal.
Es ist, glaube ich, ein zweiter Kanal. Ich kann den trotzdem liken.
Ich kann es dann einen Kanal liken. Ist auch so. Ich
glaube schon, ja.
Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Da tschüss.
Kanal, Abonnenten, abonnieren. Kabam.